Champions genießen! Ich bin mit 93
Ein bisschen gerät das Spiel gegen Bielefeld in den Hintergrund. Der Fußball ist vermutlich in den nächsten Wochen und Monaten nicht mehr unser wichtigstes oder nicht mehr Thema. Wir haben am Montag vielleicht für eine gewisse Zeit das letzte Fans im Stadion gesehen. Corona ist in Deutschland gekommen und zugegeben, so richtig gut lief das letzte Spiel jetzt vor Publikum beim VfB mit dem 1:1 leider nicht. Bielefeld ist immer noch 6 Punkte oder wieder weiterhin 6 Punkte eins entfernt. Zwar zu wenig für uns, darüber wollen wir heute im quasi kleinen Brustring-Talk-Kreis sprechen, der Sarah und mit dem Jens. Hallo erstmal ihr zwei.
Hallo.
Und die ganze Sendung ist heute zweigeteilt. Die Spielbesprechung kommt noch ein zweiter Teil. Neben dem Fußball gab es ja auch in den letzten Wochen oder an den letzten 2 Spieltagen ein großes Thema, die Causa Hopp. Die vielen Proteste mit Bannern in der Kurve, Fassabbrüchen, es war alles dabei. Und darüber von unserem Gast sprechen, der Fananwältin, die die Kurven vertritt, der Angela Fumaniak. Die ist im zweiten Teil mit dazu, das heißt, den ersten Teil gestalten wir hier so und sind nachher in das Gespräch eben mit rein, zu sprechen, warum die Zeit wieder eskaliert und was erwartet du da uns vielleicht noch einfach in der Zukunft, Thema DFL, Fans, was wird da die nächsten Wochen oder Monate vielleicht noch passieren? Starten wir aber erstmal mit dem, finde ich doch eher leider etwas ernüchterten 1:1. Ein Spiel, das erstmal, bevor es ums Sportliche ging, ein bisschen bestand, ob es jetzt eben mit Zuschauern stattfand oder nicht. Relativ spät, finale Zusage, das Spiel findet vor Zuschauern, weil eben Aussage VfB, auch die Bielefeld schon unterwegs waren, Fans unterwegs waren. Erstmal, bevor man da zum Sportlichen kommt, hättet ihr es abgesagt? War es gut, dass der VfB das oder die Stuttgart das durchgezogen haben?
Ja, also meiner Ansicht nach, nachdem der ganze Spieltag schon stattgefunden hat mit Zuschauern und jetzt zumindest nicht, dass ich wüsste, dass sich über dieses Wochenende extrem die Situation geändert hätte, fand ich es schon wichtig, dass man dann eben auch alle Spiele des Spieltags mit Zuschauern austrägt. Und ich muss auch sagen, aus dem Stadion, ich hätte nicht gedacht, dass das Stadion so voll ist. Ich hätte mit mehr leeren Plätzen gerechnet. Aber vielleicht sah es für mich auch nur so aus. Weiß nicht, wie du es gesehen hast, Jens.
Ja, das Stadion war relativ voll. Ich fand auch, wenn man jetzt so das Verhältnis Twitter und Stadion an sich vergleicht, war die Aufregung auf Twitter deutlich größer. Kann man jetzt, beide Seiten haben da sinnvolle Argumente gehabt, pro Absage, contra. Es war eine schwierige Entscheidung, dann am Montag selbst das Spiel noch dann ohne Zuschauer auszutragen, wäre sicher keine sinnvolle Entscheidung gewesen, weil dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt erst dann die Entscheidung gefallen ist, schon Bielefelder Fans unterwegs waren und dann wäre es zu spät gewesen, meiner Meinung nach. Das hätte man dann schon am Sonntagabend oder im Verlauf des Sonntags entscheiden müssen. Aber im Stadion fand ich es eigentlich relativ interessant, um es mal so auszudrücken. Da hat man so das Thema Corona irgendwie gar nicht groß wahrgenommen. Zumindest ging es mir so.
Bis auf die paar Leute mit Maske.
Ja, also ich fand schon, dass es im Blog viel Thema war, aber mehr so, es wurden halt mehr so Witze drüber gemacht. Was mir tatsächlich auch gefallen ist, ist auf der Toilette, dass sich sehr gründlich die Hände gewaschen wurde, links und rechts von mir. Und dass auch prinzipiell immer, wenn ich mir die Hände gewaschen habe, von links und rechts geguckt wurde, ob ich mir dann auch wirklich gründlich die Hände wasche. Da ist es mir tatsächlich aufgefallen. Das ist sonst auch nicht so.
Das ist mir auch aufgefallen, weil war bei uns sogar, ich saß gegen Bielefeld mit einem Kollegen auf der Gegengerade, weil der aus Bielefeld kommt und wir das Spiel dort zusammen angeschaut haben. Oberer Gegengerade, da ist ja nicht allzu viel los. Und dann war auch ein kleiner Junge, der wollte dann wieder so raus und dann hat ihm aber gleich ein älterer Herr dann auch zu Recht darauf hingewiesen, dass er sich doch bitte die Hände waschen soll. Also da war es dann schon, das Bewusstsein ist dann schon erhöht gewesen. Manche konnten es natürlich gerade beim Einlass dann auch nicht lassen, so ganz belustigend in die Menge zu husten. Ja, aber gut, die gibt's, die,
Das sind dann Scherzkekse, die du leider hast.
Einlasskontrollen muss man, glaube ich, auch noch kurz erwähnen. Ich fand das fantastisch. Dann durfte ich mich da umdrehen und dann habe ich die Ordnerin gefragt, ob sie nicht auch noch in meine Bauchtasche gucken wollte. Und dann hat sie dabei nur einen ganz kurzen Blick reingeworfen und mich schnell weitergewunken, weil ich eben, damit sie in meine Bauchtasche gucken kann, mich mit dem Gesicht zu ihr drehen wollte. Dann war es ihr wichtiger, dass ich ganz schnell verschwinde und ihr nicht mehr ins Gesicht atme. Weiß ich auch nicht.
Ja gut, will ich fairerweise sagen, das war für die ist das,
ja.
Ist es ja wirklich eine Scheißsituation. Nö, also für die ist das, genau, aber für die war das ja wirklich eine sehr, sehr undankbarer Job, an dem Abend da die Leute zu kontrollieren. Das ist schon so nicht der Gab. Und dann an dem Abend mit dem Wissen, was da halt ein paar tausend Leute jetzt durchlaufen, ich glaube, das war echt unangenehm. Also ich war überrascht. Ich habe eigentlich echt den Tag über gewartet, dass es noch abgehakt wird, nachdem dann auch zum Beispiel das Spiel von den Kickers, das am Tag später, also heute, am Dienstag, stattfinden hätte sollen, ja abgesagt worden ist. Jetzt kann man sagen, klar, da viele Leute, aber da ist dann schon echt lustig zu sehen, diesen Zeitpunkt ab und wann wird es nicht abgesagt, jetzt mit der Begründung, die Bielefeld-Fans sind ja schon unterwegs. Ja, du musst halt sagen, wo ist dann, was wiegt mehr? Also, war mit Sicherheit eine schwierige Entscheidung. Wir werden, denke ich, wenn wir auf die nächsten zwei Spiele blicken, wird man ja auch nochmal verfolgen, weil die große Frage wird sein, gerade für Auswärtsfahrerinnen und Auswärtsfahrer wie dich, Sarah, geht's Wochenende nach Wiesbaden und eben nicht nach Wiesbaden? Also, das wird mit Sicherheit die Frage. Wird die Woche geklärt werden, ob das ohne oder mit Fans ist, so wie es aussieht? Die ersten Spiele fallen aus oder nicht fallen aus, werden ohne Zuschauer ausgetragen. Ich glaube, einzig allein Berlin hat sich gerade geoutet, dass sie das natürlich spielen werden, weil der Herr Spanier, von dem lassen wir uns nicht vorschreiben, ob so ein Spiel stattfinden hat oder nicht. Aber gerade die VfB wird das in den nächsten Wochen natürlich, ob sie jetzt auswärts fahren oder nicht. Ich glaube, nachher kommen wir da nochmal drauf.
Ja, genau.
Zurück zum Spiel. Umstellungen gab es nach der 2:0 Niederlage in Fürth, die wir, so haben wir den Podcast eigentlich wunderbar gelegt, klammern können, weil grandios war es nicht. Bart Stuber war nach langer Zeit zurück, Kaminski ist sehr langer Zeit zumindest wieder im Kader. Gonzalo Gomez zurück in der Startelf, der Al-Ghadoui, der die letzten zwei Male von Beginn an gespielt hat, fiel verletzt aus. Das heißt, es wurde zwangsweise schon die Mannschaft ein bisschen durchgewürfelt und durchwürfeln hat nicht für so ein wunderbares Spiel, einen wunderbaren Spiel geführt. Am Anfang war das doch eher etwas, ja, unspektakulär.
Ja, ich glaube, unspektakulär ist das Wort, mit dem ich den ganzen Stadionbesuch beschreiben musste. Also irgendwie so richtig Stimmung kam in der Kurve nicht auf. Das Spiel war weitestgehend wirklich unspektakulär und ja, also wirklich letztlich ist unspektakulär, glaube ich, das passende Wort für den ganzen Montagabend gewesen. Für mich persönlich.
Also die erste Halbzeit war ja wirklich sehr unspektakulär, um das Wort nochmal zu bemühen. Also da ist ja wirklich von beiden Seiten kaum mal was passiert. Bielefeld hatte dann so ein, zwei Versuche, wo sie dann mal über Klos nach vorne gekommen sind, aber so richtig gefährlich sind beide Mannschaften eigentlich nicht geworden. Und ja, die Umstellung habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, weil Karasor hätte ich jetzt persönlich von Anfang an gebracht, aber in der Viererkette hat er sich dann gegen ihn entschieden. Ja, also das war wirklich nicht das Spiel, wo man dann auch erwartet hatte. Ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr Entschlossenheit gerade in der ersten Halbzeit erwartet, aber war auch so ein bisschen von beidseitigem Respekt geprägt. Beide wollten meiner Meinung nach nicht in Rückstand geraten und das hat man einfach irgendwie auf dem Platz gemerkt. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass manche Spieler gerade in der ersten Halbzeit wirklich ein ganz, ganz schlechten Tag erwischt haben. Also ich denke da gerade an Silas, der bei dem irgendwie gar nichts funktioniert hat. Der stand sich gefühlt wirklich bei jeder Aktion selbst im Weg. Und also gerade die erste Halbzeit, das war wirklich sehr überschaubar. Die hätte man sich tatsächlich sparen können.
Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel nochmal ein bisschen nachgeholt, weil ich die meiste Zeit eine Fahne im Gesicht hatte gestern. Aber also durch die erste Halbzeit habe ich sehr durchgeskippt, muss ich sagen. Da habe ich viel einfach vorgespult, weil ich das Gefühl hatte, ich verpasse auch nicht so viel. Auch wenn es dann, naja, gut, in der zweiten Halbzeit etwas besser wurde, wobei jetzt besser auch ein bisschen optimistisch ausgedrückt ist, finde ich.
Ja, es ist halt wirklich die Frage. Also es war das so, weil wir nicht besser konnten oder weil Bielefeld auch wie seine Sache halt auch nicht schlecht gemacht hat. Also so wirklich entfalten war da ja nicht drinnen. Ja, oder hatte der VfB einfach keinen Plan, in Anführungsstrichen mal wieder, was zu tun ist.
Also gerade in der ersten Halbzeit hat Bielefeld natürlich relativ untypisch gespielt. Sie haben sehr körperlich gespielt, was sie sonst, also ich sag mal, auch viele Fouls gezogen, die sie sonst eher vermeiden. Das war schon ein bisschen taktisches Stilmittel, das sie da gewählt haben, auch viele Angriffe relativ früh unterbunden. Und dann hat beim VfB, wie gesagt, ein bisschen die Ideen haben zum einen gefehlt und die Positionen waren einfach auch an dem Tag nicht so besetzt, die beiden, wo über außen kommen sollten, also González, Amangituka, die haben einfach keinen guten Tag erwischt gehabt und dann hattest du eben auch diese Umstellung wieder auf die Viererkette und dann natürlich mit Stenzel und Castro auch zwei Außenverteidiger, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie sich allzu oft in die Offensive mit einschalten. Das ist natürlich auch gemerkt, dass da kaum mal jemand nachgerückt ist. Gomez vorne, ja, ist einfach dann in so einem Spiel natürlich auch keine Waffe mehr inzwischen, weil er braucht dann die Bälle. Die hat er in der ersten Halbzeit auch sehr, sehr selten bekommen. In der zweiten dann natürlich die eine Chance genutzt. Aber das war auch sein einziger Schuss aufs Tor an dem Tag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da muss man einfach sagen, so ein bisschen relativiert sich das durch die letzten beiden Spiele jetzt gerade, was sich positiv angedeutet hat. Das konnten wir jetzt gerade in Fürth bis auf die ersten paar Minuten eigentlich gar nicht mehr zeigen und gegen Bielefeld natürlich ein starker Gegner, gar keine Frage, aber trotzdem schwingt bei mir immer so ein bisschen diese Erwartungshaltung mit, dass du zumindest zu Hause eigentlich auch so einen Gegner schlagen kannst, musst, solltest und das ist uns eben nicht gelungen und dementsprechend sieht die Tabelle im Moment aus. Der Rückstand ist nicht umsonst da. Das hat Bielefeld sicher gezeigt, dass sie in der Lage sind, VfB eigentlich über 90 Minuten weitestgehend zu kontrollieren und relativ in seinem Spiel zu beschränken, ohne da viel zuzulassen.
Das ist halt das Krasse, wenn du es einfach halt anguckst, mit welchen Mitteln wir in die Saison gestartet sind und mit welchen Mitteln die in die Saison gestartet sind. Und dann kommen die da, also Auswärtsspiele auch noch zusätzlich. Ja. Und genau, du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass wir das Ding am Ende hätten verdient gewinnen können. Es war eher noch die Chance ja noch eher von der anderen Seite da noch mehr mitzunehmen.
Ja, ich denke, Ausdruck für diesen, ich will es jetzt mal Respekt nennen oder vielleicht falsche Befürchtung oder wie soll man es am besten ausdrücken, ist dann halt dieser Wechsel Karasor für Gomez, wo du beim Stand von 1-0 eigentlich der Mannschaft suggerierst von außen, wir sichern jetzt nur noch dieses Ergebnis. Das ist beim VfB oder generell im Fußball geht sowas selten gut. Ist ja dann auch schief gegangen. Und das war dann auch einfach noch das Signal so on top, dass irgendwie, dass du das Gefühl hattest, ja, an dem Abend ist für Bielefeld was drin. Und wenn unser ehemaliger Spieler da in dieser einen Szene den Ball besser rüberspielt, dann geht das Spiel wahrscheinlich verloren am Ende.
Genau, das meinte ich ja. Also eigentlich waren da eher noch die Chance für Bielefeld, da noch den Dreier da mitzunehmen. Und das ist halt eigentlich, wahrscheinlich hat sich Schiplott daran in Sinn, dass er ja mal in Stuttgart war und wollte uns da nicht noch mehr wehtun. Ich will ihm das jetzt einfach mal zugute halten. Ich kann jetzt den VfB nicht noch in mehr Trouble da stürzen, wie sie eh schon sehen, und 6 Punkte Abstand ist auch vollkommen ausreichend, uns reicht es dran trotzdem noch.
Ja, das wollte ich gerade fragen, holen wir das noch auf? Also natürlich, irgendwer hatte mal auf Twitter geschrieben, nach Tabellenplätzen haben wir wohl noch das in Anführungsstrichen leichteste Restprogramm, also außer der HSV kommt da eigentlich auch jetzt nichts so Schweres mehr oder kein Spiel mehr, wo ich sage, das wäre nicht so schlimm, wenn man da Punkte abgibt. Trotzdem, es sind jetzt 6 Punkte auf Bielefeld, nur einer auf den HSV und auch nur 4 auf Heidenheim auf Platz 4. Was meint ihr? Also, ich würde sagen, Meister werden wir nicht mehr. Auch wenn es die Kurve aus irgendeinem Grund immer noch sinkt.
So mit den Leistungen jetzt gegen Fürth und gegen Bielefeld, brauchst du nicht drüber nachdenken, dass du noch auf Platz 1 kommst. Also das ist deutlich zu wenig. Das wird definitiv dann nicht reichen. Es kommt in 2 Wochen ist das Spiel Hamburg gegen Bielefeld. Die stehen sich ja noch direkt gegenüber. Das ist so gesehen ein Vorteil. Also vorausgesetzt, der VfB gewinnt, hast du entweder einen Abstand nach hinten zum HSV oder du kommst noch ein bisschen näher an Bielefeld dran. Eins von beiden. Und setzt aber voraus, dass wir jetzt eben diese nächsten 2 Spiele und du hast jetzt gerade schon die Gegner angesprochen, ja von wegen tabellarisch oder die stehen hinter uns und ist machbar. Das hatten wir in der Hinrunde auch gedacht. Da lief es ja eigentlich wirklich super. Da gab es eben den 1:0 Auswärtssieg in Bielefeld. In der, was war es, 89. Minute, 87.
Ja, war es nicht sogar schon in der Nachspielzeit? Oder war es in der
Nachspielzeit, glaube ich, durch Al-Ghadoui. So, dann kamen die 2 Heimspiele gegen Wien-Wiesbaden und gegen Holstein Kiel, wo du gedacht hast, naja, ohne arrogant zu klingen, aber das sind 6 sichere Punkte und es waren genau 0. Und deswegen ist halt diese 2 Spiele, auch wenn jetzt tabellarisch vielleicht die nicht mehr so schweren Gegner kommen, wir sind der VfB, wir müssen erstmal gegen die gewinnen. Und das ist eigentlich das Bittere, dass du dir darum jetzt halt echt Gedanken machen musst. Und dann sind es auch noch Auswärtsspiele dazu. Wären das Heimspiele, beides würde ich jetzt mit der Heimbilanz der letzten Wochen sagen, das müsste funktionieren. Aber es sind Auswärtsspiele und auswärts, wir haben es in Fürth gesehen, Bielefeld, Bochum war auch ein hartes Stück Arbeit. Also auswärts ist einfach echt ganz, ganz schwierig.
Und zumal sich ja auch Kiel im Vergleich jetzt zur Hinrunde auch berappelt hat, muss man sagen. Also wenn man in der Hinrunde quasi gehen mit Wiesbaden und Kiel gegen den 17. und gegen den 18. verloren und jetzt spielen wir eben mit Wiesbaden gegen den 16., okay, aber Kiel steht mittlerweile auf Platz 7, ja, haben aus den letzten 9 Spielen nur 2 verloren. Das wird schon deutlich schwerer, als jetzt Kiel vielleicht am Anfang erstmal klingt.
Ja, und Wien-Wiesbaden hat letzte Woche in Osnabrück mal kurz 6:2 gewonnen.
Wo wir
für unseren Teil 1:0 verloren haben. Also Stand heute, es geht für mich wirklich nur darum, diesen 2. Platz zu verteidigen. Also nach oben gucken, was Bielefeld macht, sollten wir erstmal einen Haken dran machen. Sollte das aus irgendeinem Grund, weil Bielefeld jetzt vielleicht gegen Hamburg nicht gewinnt, vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt liegen lässt, sollten wir dann noch irgendwann mal rankommen. Schön, freut mich. Aber aktuell sage ich, wir müssen echt nach hinten gucken, was Hamburg macht. Also, dass wir diesen Punkt ein bisschen vielleicht vergrößern können. Und du hast auch gesagt, Heidenheim ist auch nicht so weit weg, dass du den Abstand zumindest auf jeden Fall hältst oder vergrößern kannst. Nach vorne gucke ich, und haben wir auch wirklich keine Berechtigung mit den Leistungen, weiter nach vorne zu gucken.
Es wird vor allem, also in der aktuellen Situation könnte ich mir das durchaus auch interessant, oder was heißt interessant, aber kuriose Situation, denke ich mal, sollten die beiden Spiele jetzt, die Vermutung liegt ja im Moment nahe, dass die nächsten Wochen wohl so aussehen werden, dass die
beiden. Ja, für Kiel wurde es ja schon bestätigt, muss ich einmal kurz unterbrochen. Also Kiel ist auf jeden Fall schon mal ohne Zuschauer.
Ja, dass wahrscheinlich beide Spiele ohne Zuschauer stattfinden werden. Kann ich mir gerade noch gar nicht so richtig vorstellen, so Auswärtsspiele in so einem ganz kleinen Stadion, wo dann auch noch keine Zuschauer drin sind. Das hat dann irgendwie sowas von Trainingsspiel gefühlt oder Testspiel. Bin ich auch gespannt, wie da beide Mannschaften mit umgehen, weil das ist ja oft auch so ein Aspekt, den du oft hattest, wenn ich an Osnabrück zurückdenke in der Hinrunde, so ein ganz enges Stadion, die Zuschauer sitzen quasi direkt an der Auslinie, es ist verhältnismäßig laut, dann ist der Rasen vielleicht noch schlecht dazu. Das ist ja irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre, wie wenn du dann in so einem quasi leeren Stadion spielst, wo dann ein paar Betreuer am Rand stehen, die ihn reinrufen können. Also das wird meiner Meinung nach eine relativ interessante Konstellation, ohne das jetzt irgendwie gutheißen zu wollen. Oder weil natürlich bräuchte dieses Coronavirus eigentlich niemand. Das will eigentlich auch oder wünscht sich niemand. Aber die Situation, die stelle ich mir gerade relativ spannend vor, in Anführungszeichen. Weil da bin ich echt mal gespannt, wie da beide Mannschaften mit umgehen werden.
Es hat eher was von so einem, ja, es erinnert mich wirklich an diese Vorbereitungsspiele. Ja, du siehst irgendwo diese Stadien in Spanien, Portugal, irgendwo keine Leute drin und du hörst quasi jede Ansage vom Trainer, wenn er reinschreit, du hörst, was die Spieler sich zuschreien, also das wird die Atmosphäre werden und klar, da ist es interessant, wie gehst du da als Mannschaft mit um, wenn du eigentlich gewohnt bist, ist gerade vielleicht auch die Heimmannschaften wie in Kiel, dass schon natürlich ihre Fans, dass sie die Fans im Rücken haben, für wen ist es dann quasi eher ein Vor- oder ein Nachteil, ist es für uns, weil wir sagen, naja, auswärts tun wir uns gerade schwer, ist es vielleicht für den VfB einfacher oder macht es für die Jungs das nochmal doppelt schwer? Es ist, da kannst du viel, also von meiner Warte aus, kannst du da noch nicht sagen, das ist jetzt für die einen Vor- oder Nachteil, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer zu sagen oder einzuschätzen, wie beide Mannschaften mit so einer Situation umgehen.
Ja, mir fällt es im Moment auch schwer, da wirklich was rauszuziehen, wer da einen Vorteil draus zieht. Aber ich bin echt mal ein Stück weit gespannt auf diese komische Wendt. Ganz surreale Konstellation, weil das hattest du ja eigentlich in der Form noch nie. Das hattest du einmal in Rom, mal im UEFA Cup, wo das Stadion leer war. Aus anderen Gründen damals natürlich.
Dieses Spiel in Aachen kann ich mich erinnern.
Das kann man ja, richtig, ja.
Aachen gegen, glaube ich, Nürnberg war das, was ja dann auch unter Ausschluss der Zuschauer stattgefunden hat.
Dann hast du jetzt natürlich auch im Hinblick auf die, du hast dann danach eine Länderspielpause, wenn du jetzt gerade die Entwicklung siehst. Ich weiß nicht, ob das der Mannschaft natürlich, ob das da Thema sein wird. Also dieses Thema, vielleicht Saisonabbruch, schwebt dann auch noch immer so im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie du damit als Mannschaft jetzt auch sinnvoll umgehst, gerade auch im Hinblick auf die Auswärtsspiele in Wien und Kiel. Weil natürlich wird es auch Thema sein, also.
Absolut. Also wenn du heute hat ja die Deutsche Eishockey-Liga bekannt gegeben, dass die Saison zu Ende ist, dass sie eben keinen Meister ausspielen, alles quasi vorbei ist, keine Playoffs etc. Und du wirst sie natürlich auch die DFL, die sich da zwar echt noch gerade wunderbar raushält aus dieser ganzen Sache, die einfach sagen, das ist unscheißegal, die Saison muss fertig gespielt werden, sobald halt du den ersten infizierten Spieler hast, ist das Thema ja komplett durch, weil dann ist die ganze Mannschaft raus, der Gegner von der letzten Woche ist raus. Ich hoffe oder ich denke, die müssten sich da auch einen Notfallplan überlegen, weil was passiert wirklich, wenn du jetzt die ersten Fälle bei Spielern hast, dann kannst du die Saison ja nicht weiterspielen. Brichst du dann da ab und machst du das wie die DEL, kein Meister, belässt es, du startest in der nächsten Saison wieder. Deswegen meine ich ja eingangs das Sportliche, der Fußball wird wahrscheinlich einfach in den nächsten Wochen sehr in den Hintergrund geraten, weil Stand heute heißt ja, das Spiel in Berlin wird mit Zuschauern gespielt, andere sind abgesagt. Das ist heute Dienstag. Da kommt noch der Mittwoch, der Donnerstag, auch noch der Freitag rein. Und da reicht nochmal ein Fall, um das ganze Ding nochmal dementsprechend komplett alles auf den Kopf zu stellen. Es kann sein, dass wir am Wochenende gar nicht spielen. Und das ist, wie du gesagt hast, Jens, gerade für die Mannschaften natürlich auch mit Sicherheit auch eine extreme Kopfsache. Spielst du jetzt? Wie geht's weiter? Du hast keine Ahnung. Vielleicht fahren sie sogar schon eben zum Auswärtsspiel und dann wird es kurz davor zurückgepfiffen. Also das ist alles in allem eine Situation, die ist total abgefahren. Also abgefahren im Sinne von, das war noch nicht da und das ist alles ganz, ganz schwer einzuschätzen.
Ja, also letztlich musst du eigentlich klare Linie fahren, ja, auch nicht nur für die Mannschaften, auch jetzt für mich als Sicht einer Auswärtsfahrerin, so wollte ich sagen, ich würde auch gerne vor dem Wochenende wissen, ob ich jetzt am Sonntag nach Wiesbaden fahre oder nicht, auch wenn die Strecke jetzt nicht so lang ist. Ich bin froh, dass ich jetzt weiß, dass ich kein Hotel mehr in Kiel suchen brauche und dass ich dass ich die Karte jetzt halt eben umsonst gekauft habe, aber letztlich dieses Jahr, manche Spiele werden abgesagt, manche nicht und manches sind Geisterspiele, manches nicht. Das geht nicht. Das geht den Fans gegenüber nicht. Das ist schwierig in der ganzen Kommunikation. Letztlich musst du irgendwie eine klare Linie fahren. Es ist halt nur die Frage, wer das dann letztlich darf auch und wer das dann auch macht, ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß nicht, in Italien habe ich jetzt vorhin nur kurz gelesen, vielleicht zu dem Thema noch kurz, da wird jetzt gerade ja auch diskutiert, weil erste Spiele abgesagt sind, was wird gemacht, wenn die Saison nicht bis zum 31. Mai zu Ende gespielt wird. Da wird jetzt aktuell auch diskutiert über Playoffs im Fußball oder bleibt die Tabelle einfach so stehen, wie sie beim Abbruch der Saison wäre, wäre ja jetzt aus unserer Sicht vom VfB gar nicht so schlecht, wenn man jetzt die Tabelle einfach so stehen lassen würde. Aber das ist so völlig surreal irgendwie, wenn ich da Playoffs im Fußball höre. Das ist ganz, ganz seltsam irgendwie, ganz komisches Gefühl.
Alleine eben so genau die Vorstellung, dass, wie gesagt, die Woche kann noch viel passieren und du hast gesagt, es muss eine klare Linie geben, die muss letztendlich, die eigentlich, wie es bei der DEL ist, war, die DFL müsste sagen, gut, das ist jetzt durch das Thema. Wir machen jetzt zumindest in den nächsten drei Wochen gar keine Spiele oder eben komplett absagen. Genau, nimmst du dann eben diese Tabelle und die hat dann Freeze, dann war dieses Tor von Gomez und wir sind total von dem Spiel ja schon wieder weggekommen, zu dem Spiel zurückgekommen. Dann wäre das Tor von Gomez absolut Gold wert gewesen, ja, dieses 1-0, weil das uns auf den Platz 2 gehievt hat. Aber da weißt du, dass wenn das entschieden wird, ist es egal, wie du es machst. Vermutlich wird die Saison nicht zu Ende gespielt werden, wenn man jetzt einfach guckt, wie sich das in Italien entwickelt hat. Und egal, was die DFL macht oder was gemacht werden wird, es wird irgendjemand geben, der nicht damit zufrieden ist. Bin ich mir total sicher. Dann guckt ihr Bielefeld an, ja, die spielen die Saison quasi sozusagen ihres Lebens, ja, und jetzt heißt, sorry, wir starten nächstes Jahr nochmal zweite Liga, ob die nochmal die Saison hinlegen. Da kannst du von, also aus der ihrer Warte natürlich gefühlt ziemlich angepisst sein, ganz klar.
Ne? Ich glaube, egal welche Entscheidung du jetzt triffst, die Sportgerichtsbarkeit wird damit wahrscheinlich noch einige Monate und Jahre dann beschäftigt sein.
Weil genau, richtig.
Wenn du jetzt die Saison abbrichst, dann sind natürlich Teams wie der HSV oder Heidenheim, gut, Heidenheim vielleicht ist nicht mit dem Nachdruck, aber da wird dann natürlich jeder seine rechtliche Situation erstmal beleuchten, was für Möglichkeiten gibt. Und wenn du jetzt sagst, wir setzen die Saison aus oder was weiß ich, und es ist ja egal, was du jetzt machst. Also ich glaube, das ist dann ein Thema, da wird dann jeder mit seinem Rechtsbeistand da entsprechend vorgehen. Aber ich weiß auch nicht, wie das im Moment innerhalb der Mannschaft gehandhabt wird, um da jetzt nochmal auf diese Vorbereitung auch auf die nächsten Auswärtsspiele einzugehen, weil du hast ja auch die Situation, Spieler bewegen sich ja auch in der Regel im öffentlichen Raum ab und zu mal. Was passiert jetzt, wenn jetzt so ein Spieler da irgendwelche Erkältungssymptome zeigt? Musst du ja eigentlich auch isolieren in dem Sinn, weil du kannst ja das Risiko gar nicht.
Genau.
Das Risiko gar nicht.
Die Mannschaft raus.
Ja.
Deswegen fand ich eben die Entscheidung von der DEL da, das war die saubere, also wirklich, es ist eine harte Entscheidung, aber die war sauber in dem Moment. Und es war eine ganz klare Linie, die vorgegeben wird und die vermisse ich gerade von der DFL, das ist ein reines Rumgeeiere. Wir überlassen es den Verein zum nach dem Motto, Hauptsache wir haben nichts zu tun, aber die Saison muss fertig gespielt sein. Und wie gesagt, es kann sein, dass wenn die Aufnahme am Mittwoch online geht, dass es eh schon alles obsolet ist, weil es eben den ersten Fall gegeben hat, irgendwas, dann ist das ganze Thema komplett durch. Also werden spannende Tage rein aus der Sicht gesehen und deswegen das Sportliche rutscht echt so ein bisschen in den Hintergrund. Ich würde es nochmal versuchen, nochmal ein bisschen auf das Spiel jetzt gerade nochmal zurückzukommen, weil Sarah, du hast auch wunderbar dieses Zitat von Mislintat in unser Doc reingeschrieben. Das fand ich eigentlich noch ganz interessant. Mislintat hat ja nach dem Spiel gesagt, ihm ist zum ersten Mal so ein bisschen die Hutschnur hochgegangen, weil er gesagt hat, wir haben es bisher nie zum Thema gemacht, aber es reicht, es ist schon mehrfach so in dieser Saison gewesen, dass wir benachteiligt wurden. Für mich war es ein klares Foul an Pascal Stenzel und eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Das 1:1 war der Cut in unserem Spiel. Und dann lässt man das eben außen vor, gerechtes Unentschieden und so weiter und so fort. Aber es ist zum ersten Mal, dass er die Schiedsrichterleistungen anspricht, zugegeben, wir sind die Saison mit Sicherheit eher nicht bevorzugt worden oder bevorteilt worden. Aber ich fand es persönlich brutal schwach, da jetzt mit anzukommen. Klar, Vielleicht hätte es ein Schiri gegeben, der das gepfiffen hat, aber meines Erachtens ist das nicht das Entscheidende, dass wir 1-1 gegen Bielefeld gespielt haben. Das war nicht dieses Foul, sondern das war, dass die Mannschaft einfach nicht den puren Willen hatte, den puren Einsatz gezeigt hatte, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Der Plan vielleicht gefehlt hat. Und so ging das auch schon in anderen Spielen, die wir verloren haben. Wir haben in 1-0 in Osnabrück oder 2-1 in Sandhausen nicht verloren, weil der Gomez ein paar Mal zurückgepfiffen worden ist, sondern weil wir einfach Halbzeiten verpennt haben, spielerisch zu schwach waren. Was habt ihr von der Einschätzung von Mislintat oder was haltet ihr davon?
Also ich bin als allererstes mal direkt über den Anfang gestolpert, wo er sagt, wir haben es bisher nie zum Thema gemacht. Okay, er selber vielleicht nicht, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, nach wie vielen Spielen wir schon über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert haben und wo es auch von den Spielern kam, ja, nicht nur von Mario Gomez, auch andere Spieler, wo es am Ende hieß, ja, aber hätte der Schiedsrichter mal anders gepfiffen, ja, nee, also Arschlecken, dann, wenn es halt abgepfiffen wird, dann hast du aber trotzdem noch genug andere Situationen, in denen die Mannschaft halt einfach zu schlecht war oder zu wenig gezeigt hat. Das dann immer da an einzelnen Situationen festzumachen, das finde ich, weiß nicht, scheiße. Sorry.
Ja, es zeigt ja irgendwie, weil ja erst in Fürth hat Mislintat ja auch so auf eine Bemerkung von einem Fan dann, glaube ich, beim Weg von der Tribüne runter oder in die Katakomben ja auch, so in die Richtung, dass Mentalität vorhanden wäre, dass es kein Problem wäre.
Richtig.
Also irgendwie, weil es die zweite Aussage innerhalb kurzer Zeit, wo irgendwie so ein bisschen, ja, dünnhäutig würde ich jetzt vielleicht mal bezeichnen, weil über dieses Foul kannst du sicher streiten, ob du das pfeifen musst. Ich hätte es nicht gepfiffen, so wie der Schiedsrichter auch, ganz ehrlich, weil es für mich kein wirkliches klares Foul war und dann auch keine klare Fehlentscheidung, wo der Videoschiedsrichter hätte eingreifen müssen. Und ein Cut im Spiel, wie er es dann auch gesagt hatte, war es sicher auch nicht, weil das Spiel war eigentlich generell ausgeglichen. Es gab jetzt eigentlich keine Phase, wo der VfB das Spiel wirklich dominiert hätte. Also jetzt sagen kannst, das war eigentlich so die erste Aktion von Bielefeld, wo sie gefährlich vors Tor kamen oder wo sie mal in die gegnerische Hälfte gekommen sind und dann ganz glücklich den Ausgleich erzielt hätten. So war es ja auch nicht. Also den Ausgleich oder dieses Unentschieden da jetzt ein Stück weit am Schiedsrichter festzumachen, halte ich für falsch und so ein bisschen auch, wie ihr gesagt habt, in die Richtung Ausrede, ein bisschen ablenken von der eigenen Leistung, mit der man vielleicht an dem Tag auch nicht so zufrieden war. Ja, also insgesamt einfach schwierige Aussage, finde ich.
Ich finde, du hast es gerade auch schon gesagt mit der Aussage eben, wir haben kein Mentalitätsproblem. Also das war ja auch vor Wochenfrist, wo er die Aussage getätigt hat. Für mich macht es so schon ein bisschen Eindruck, das Feld wird ein bisschen dünner. Also da ist vielleicht nicht mehr so viel Reserve da, weil man eben vermutlich auch unzufrieden ist natürlich mit der Entwicklung, mit der Niederlage in Fürth, mit dem nicht gewonnenen Spiel gegen Bielefeld. Und weil man vielleicht halt auch merkt, vielleicht ist der Kader und alles eben nicht so optimal zusammengestellt und vielleicht hat man selber Fehler gemacht und gefühlt werden die Nerven liegen so ein bisschen blanker, weil das Saisonziel Aufstieg jetzt einfach halt nicht. Es ist nicht mal im Ansatz mehr irgendwas, es wäre nie ein Selbstläufer gewesen, aber es ist einfach nicht sicher, dass das am Ende von der Saison reicht. Und ich glaube, da werden die Nerven liegen dann doch langsam ein bisschen blanker als vielleicht jetzt noch am Anfang des Jahres, als es aussah, dass man das Ganze so ein bisschen gesettelt hat. Die Heimspiele waren gut, man hatte auswärts dann in Bochum gewonnen. Da sah es doch eine Zeit lang wieder besser aus und jetzt eigentlich der Rückfall. Führt der Rückfall in quasi Tim Walter, Auswärtsspielzeiten und jetzt daheim nicht gewonnen. Ich erkenne eine leichte Nervosität.
Das sind natürlich auch einfach alles Themen, die sich natürlich auch bei Mislintat oder Hitzelsberger bemerkbar machen werden. Du hattest mit Walter die erste Wahl als Trainer, die eben, wo man sich dann eingestehen musste, dass das der falsche Ansatz war. Ja. Jetzt hast du im neuen Trainer geholt mit dem, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass da die Formkurve ganz nach unten zeigt, aber es gibt jetzt gewisse Tendenzen, wo eben auch klar wurde, dass es kein, wie du gesagt hast, kein Selbstläufer wird. auch in der Rückrunde nicht. Du hast den Rückstand auf Bielefeld, den du dir sicher so auch nicht vorgestellt hast. Der HSV ist auch nicht allzu weit entfernt. Heidenheim ist auch nicht allzu weit entfernt. Und das sind natürlich alles Dinge, die dann sicher auch für Nervosität sorgen, auch bei der sportlichen Leitung. Weil natürlich ist immer noch klar, bei allem steht dieses Gesamtziel, direkter Wiederaufstieg. Und das ist eben dann doch gefährdet. Jetzt hast du zwei Auswärtsspiele vor dir, wo du auch aufgrund der letzten Wochen nicht sicher sein kannst, dass du da 4 oder 6 Punkte holst im Idealfall. Und allzu viele Punkte darfst du halt einfach auch nicht mehr abgeben. Weil auch ein Misslintat oder ein Hitzesberger können dann im Zweifelsfall rechnen. Und du hast jetzt die aktuelle Punktzahl, du hast die Restspiele noch. Also das wird jetzt keine glorreiche Saison, was die Punkteausbeute angeht. Da profitierst du dann ein Stück weit auch davon, dass vielleicht andere Mannschaften auch nicht so konstant spielen dieses Jahr. Mit Abstand, oder außer Bielefeld, auch der HSV ist ja in den letzten Wochen relativ in eine Krise gerutscht mit der Derby-Niederlage unter anderem. Und jetzt musst du halt einfach natürlich auch schauen, dass diese Entwicklung wieder in die richtige Richtung geht, ohne da jetzt das überdramatisieren zu wollen. Aber wie gesagt, du hast jetzt Niederlage in Fürth, unentschieden zu Hause gegen Bielefeld und jetzt kommen 2 relativ knifflige Auswärtsspiele und dann liegt halt die Befürchtung zumindest mal nahe, dass sich das in eine falsche Richtung entwickeln könnte.
Nein, genau. Und ich finde, das merkt man schon so ein bisschen an den der Angespanntheit eben jetzt in den Aussagen. Das ist nicht mehr das Lockere, wie es noch vielleicht vor kurzer Zeit war. Und wenn man sich eben die Tabellensituation anguckt, es müssen die 2 Auswärtsspiele, ich hätte mal gesagt 4 Punkte.
Es ist mindestens.
Das ist das Minimum. Ich sage, wenn du siehst, dass Hamburg eben 1 Punkt hinter dir ist, musst du eigentlich sagen 6 Punkte, 2 Siege. Und jetzt wissen wir halt, wie der VfB auswärts tickt. Und das ist natürlich die Frage, was kannst du umstellen? Weil es hat einfach viel in letzter Zeit auch nicht funktioniert. Al-Ghadoui von Anfang an hat nicht funktioniert. So gesehen eh gut. Also nicht gut, dass er verletzt war, aber die Frage, ob er von Anfang an spielt, hat er sich nicht mehr gestellt, weil er verletzt war. Das heißt, Gomez hat von Anfang an gespielt, ja auch sein Tor gemacht. Alles okay. Das heißt, die Frage ist einfach, welche Optionen hat er noch? Und da kommt dann eben auch Misslintat ein bisschen ins Spiel und mit Hitzlsperger haben sie vielleicht in der Winterpause die Gesamtsituation des Kaders einfach ein bisschen unterschätzt, an den falschen Stellen nachgelegt oder nicht nachgelegt, weil wenn du dir das halt anguckst, es ist einfach nicht rund und man hat immer das Gefühl, es fehlt irgendwas. Und fehlen, hat man jetzt oft schon genug hier angesprochen, ist die Chancenverwertung. Und da ist dann einfach die Frage, hätten sie da noch nachlegen müssen, merken sie das? Und dann kommt eben das eine zum anderen. Es wird einfach spannend, was lässt sich Matarazzo einfallen jetzt für die nächsten 2 Auswärtsspiele. Ich habe so die Hoffnung, dass die Abwehr durch die Rückkehr von Kaminski und auch Kempf vielleicht irgendwann doch mal wieder ein bisschen stabiler wird und lauter gelernte Abwehrleute dort spielen. Badstube hat jetzt wirklich nicht unbedingt geglänzt, fand ich.
Das hat er definitiv nicht, nee. Aber gut, es war sein erstes Spiel nach langer
Zeit. Ja, genau. Weil was ich halt sagen wollte, war das dann halt so sinnvoll zu sagen, ich bringe ihn jetzt und nehme Karasor dafür raus.
Gut, da war es sicher. Ein Part bei der Entscheidung war sicher das 4. Spiel. Weil hättest du dort deine Chancen, da sind wir wieder beim Thema Chancenverwertung, ja. Nutzt du dort deine Chancen, dann wäre die Dreierkette wahrscheinlich gar nicht in Frage gestellt worden. So hast du in der zweiten Halbzeit dann auch defensiv, ich denke da vor allem an Phillips, der da relativ schlecht ausgesehen hat ein, zwei Mal, deswegen war ich überrascht, dass er an der Seite von Badstuber spielt.
War ich auch. Und
ja, ich glaube, das war so ein Teil, wo Matarazzo dann auch nach dem 4. Spiel vielleicht ein Zeichen setzen wollte mit einer Umstellung. Weg von der Dreierkette, gerade dann auch natürlich verstärkt durch die Rückkehr von Badstuber. Ja, das hat halt dann auch nicht so ganz 100% funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie er in den kommenden Wochen agieren wird.
Weiß man denn gerade von Kempf auch, wann der zurückkommt? Ich habe nämlich geguckt und da stand noch Rückkehr unbekannt, weil wir es jetzt eben von ihm hatten, weil ich glaube, das ist auch ein Faktor, der sehr wichtig ist, nicht nur Kempf, auch, wie du schon gesagt hast, Kaminski. Aber ich habe jetzt nichts gefunden, wann Kempf denn wieder spielen kann.
Ich hatte so mal im Hinterkopf, 1 bis 2 Wochen nach Badstube. Aber das ist jetzt aber auch schon ein paar Tage alte Information. Das habe ich irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Deswegen wäre für mich halt, Wiesbaden wird es vermutlich dann noch nicht reichen, aber vielleicht ist er in Kiel eventuell schon wieder ein Thema.
Ja, Nee, finde gerade nichts dazu.
Ja, wie gesagt, nächsten Wochen werden spannend. Ich bin gespannt auf die nächste Aufnahme, weil mal gucken, ob über welche Spiele wir sprechen, überhaupt noch über Spiele. Es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend, die ganze Entwicklung.
Ich möchte, also der Punkt, ja, über den ich jetzt auch nachgedacht habe, ich bin auch sehr gespannt, ob ich mein Geld für meine Tickets wiederbekomme. Das ist jetzt vielleicht sehr schwäbisch gedacht, aber als Studentin ist mir auch das wichtig, ob ich für die schon gekauften Tickets für Wiesbaden und für Kiel und dann natürlich auch, ob man als Dauerkartenbesitzer Spiele erstattet bekommt und so weiter.
Mit Sicherheit werden da VfB und die entsprechenden Vereine, bin ich mir sicher, dass man dafür sorgen wird, so gut es geht, diese Ausfälle zu kompensieren. Das ist dann auch wahrscheinlich, soweit ich weiß, auch immer, vielleicht weiß das unser Gast auch gleich, eine Frage, wer das Spiel absagt. Ich glaube, das ist nämlich ein großes Thema. Wer sagt das denn ab? Sagt das quasi der Verein ab? Sagt das die Stadt ab? Ich glaube, das macht ein bisschen Unterschied. Thema Ausfall und Versicherung und so weiter. Aber das ist ja, glaube ich, nicht Ihr Hauptthema.
Nein, natürlich nicht.
Und wenn wir es jetzt eben schon gerade davon haben, würde ich jetzt mal gucken. Wir versuchen es jetzt mal, ob wir es einfach so mit reinnehmen können. Wenn es irgendwie nicht klappt, dann werde ich das Ganze nochmal ein bisschen schneiden. Aber ansonsten würde ich sagen, versuchen wir jetzt einfach mal, unseren Gast für den zweiten Teil hier reinzunehmen.
Dann sind wir jetzt aber eigentlich ganz passend beim Thema, dass du dich vielleicht einfach mal für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, kurz vorstellen kannst. Wer du bist und was du so machst.
Ja, ich bin Angela Fuhrmaniak. Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht. Habe mein Büro in Freiburg bzw. in Lörrach. Und das kommt natürlich für den ersten Moment etwas komisch vor, warum ich dann ausgerechnet mit Stuttgart verbandelt bin, weil ich nämlich in der Tat seit 10 Jahren sehr viel für die Stuttgarter Ultraszene, insbesondere das Kommando Cannstatt, tätig bin. Aber wie so oft ist im Leben, es findet zueinander, was vielleicht zueinander finden muss. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Und das heißt, ich bin regelmäßig in Kontakt mit Leuten aus der Stuttgarter Fußballszene. Ich versuche, wenn es geht, auch zu spielen mitzufahren. Das war jetzt diese Saison leider viel, viel, viel zu wenig. Aber ich liebe es, wenn ich mit im Stadion sein kann.
Du bist ja auch letzte Saison mit einem nicht gerade unerheblichen Banner gegrüßt worden.
Ja, da muss ich auch zugeben, da war ich dann sehr zu Tränen gerührt, habe mich unfassbar gefreut über dieses große Transparent, vielleicht zur Erläuterung. Das war jetzt vor Weihnachten. Da ist beim Spiel gegen Nürnberg in der vordersten Reihe ein ganz großes Banner aufgetaucht, auf dem stand, unsere Speerspitze im Kampf gegen, seit 10 Jahren unsere Speerspitze im Kampf gegen Repression. Danke, Angela. Und ich glaube, wenn man sich so ein bisschen auskennt in der, sage ich mal, Kultur der Banner, dann ahnt man ein bisschen, was das für mich bedeutet hat. Ich habe es als unfassbar große Ehre empfunden.
Ja, ich glaube, so war das auch wirklich zu verstehen. Also als ich das Bild gesehen habe, dachte ich auch so, okay, wow, das ist wirklich eine Ansage.
Wie gesagt, ich war zu Tränen gerührt.
Ja, das volles Verständnis dafür.
Absolut, absolut. Und damit bist du jetzt heute natürlich auch der ideale Gast für ein weiteres Thema, was eigentlich das Sportliche überschattet hat am letzten Spieltag, was jetzt nach Corona etwas untergegangen ist oder durch Corona etwas untergegangen ist. Stichwort Dietmar Hopp, diverse Banner, diverse Fanszenen. Wie hast du den letzten Spieltag erlebt?
Über den letzten Spieltag muss ich sagen, da hatte ich mich schon so ein bisschen wieder beruhigt und war dann unglaublich fasziniert und begeistert über die Aktionen der Fanszene. Viel spannender war für mich oder meine Reaktionen war vielleicht noch viel, viel emotionaler, was den Spieltag davor anging. Also das Wochenende dann vor einer Woche, wo letztendlich ja diese ganze Eskalation so richtig dann zum Vorschein kam. Und da muss ich zugeben, da war ich einfach nur fassungslos über die Reaktion des DFB, über die Reaktion teilweise von Funktionären, teilweise auch von Journalisten. Und fand es dann auch ganz spannend, wie sich das dann im Laufe der Woche entwickelt hat, dass plötzlich viele Medien gemerkt haben, oh Moment mal, das, was da aktuell von den Funktionären und vor allem vom DFB kommt, da gibt es offensichtlich auch eine zweite Seite der Medaille. Und haben sich dann angefangen, plötzlich intensiver damit zu beschäftigen, was eigentlich hinter diesen großen Protestaktionen steht, warum die Fans so reagieren, wie sie reagiert haben. Und dann wurde die Berichterstattung plötzlich sehr, sehr differenziert. Und das fand ich sehr faszinierend zu beobachten. Und noch großartiger zu beobachten fand ich dann, wie die Fanszenen wirklich flächendeckend in ganz Deutschland dann mit unglaublich viel Witz, Humor, Tiefsinnigkeit, Tiefgründigkeit und Intelligenz dann massenweise an Spruchbändern präsentiert haben und sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube, da kommen wir dann im Laufe der nächsten paar Minuten dann auch noch ausführlicher zu.
Also das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Wochenende aus. Man beobachtet diese einzelnen Fankurven und wie sie sich dann halt auch alle mit Sicherheit untereinander abgestimmt haben, wie man dann jetzt damit umgeht. Aber eben, du hast auch gesagt, das Wochenende davor, da hat das Ganze angefangen mit dem Spiel gegen Hoffenheim, also Bayern gegen Hoffenheim, Hoffenheim-Bayern. Und parallel eigentlich auch dem Spiel in Gladbach, wo es ja, ich glaube, sie waren sogar zuerst dran. Da gab es diese erste Spielunterbrechung, wo man gedacht hat, man liest nicht richtig oder man hört nicht richtig, dass das Spiel eben unterbrochen ist. Ich glaube, man muss ein bisschen die Vorgeschichte dazu wissen und ich denke, da kannst du uns auch nochmal was dazu sagen. Das ist jetzt ja nicht einfach so letztes Wochenende entstanden, sondern es gibt ja eine Vorgeschichte dazu. Gegipfelt ist das Ganze, dass die BVB-Fans für die nächsten 2 oder 3 Jahre von Auswärtsfahrten nach Sinsheim im Kollektiv ausgeschlossen worden sind. Das ist quasi die Vorgeschichte oder das Resultat, warum dann die Fankurven entsprechend wieder reagiert haben. Was ist da, wie ist da die ganze Entstehungsgeschichte denn dazu?
Ich glaube, diese Entstehungsgeschichte, die geht sogar noch viel, viel weiter zurück und hat mittlerweile so ganz viele verschiedene Ebenen erreicht, jedenfalls so wie ich das wahrnehme. Ich habe jetzt so auch im Zuge der Recherchen in den letzten Tagen festgestellt, dass es bereits 2008 schon zu einer so einer gewissen Eskalation des Konflikts zwischen Fanszenen und Dietmar Hopp kam. Und ich glaube, der erste Ausgangspunkt oder der erste Anker sozusagen für den Unmut vieler Fans gegen Dietmar Hopp war tatsächlich, wie es gelingen konnte, dass ein Milliardär aus dem Boden mit viel, viel Geld einen Dorfverein zu einem Bundesliga-Verein macht. Mit einer klaren Strategie, mit einem klaren Ziel, das dahin zu schaffen und einfach ganz, ganz viel Geld. Von Anfang an war relativ klar, glaube ich, dass es Dietmar Hopp jetzt einerseits so ein bisschen vielleicht um ein Hobby geht, ne, mit seinem vielen Geld irgendwie was zu machen, aber dass das plötzlich was erreicht hat, was es so im Fußball einfach noch nicht gab oder was einfach eine neue Entwicklung markiert hat, nämlich eine ganz, ganz starke Kommerzialisierung, dass Fußball weggeht von einem Verein mit vielen Mitgliedern, die sich im Verein organisieren, die den Verein gemeinsam gestalten, sondern dass plötzlich ein Einzelner kommt und sich so ein Verein quasi kaufen kann. So ging die Geschichte eigentlich los und das hat eben dazu geführt, dass von Anfang an eigentlich Dietmar Hopp sehr stark zur Symbolfigur war für viele Fans, die sich gegen die Kommerzialisierung des Fußballs ausgesprochen haben, die sich genau gegen diese Entwicklung hin zum, ich nenne es mal in Anführungszeichen, zum modernen Fußball ausgesprochen haben. Ich glaube, das ist so die eine Seite der Medaille oder ein Punkt in dem ganzen Konflikt. Der zweite Punkt ist meines Erachtens nach schon auch, liegt auch ein bisschen in der Person von Dietmar Hopp, der, ich formuliere es mal vorsichtig, teilweise sehr ungeschickt agiert. Nachdem sich die Proteste der Fans sehr auf ihn fokussiert haben, hat er wenig entspannt reagiert und hat bei allem, was er als beleidigend empfunden hat, dann sehr schnell immer Strafanzeigen erstattet. Und hat gefordert, auch vom Verband, dass die Fans bestraft werden, dass da harte Maßnahmen ergriffen werden. Und da habe ich eben, wie gesagt, schon aus dem Jahr 2008 zum ersten Mal was gefunden, wo es genau diese Diskussion schon gab, dass man dann ganze Fans aussperren, ganze Fankurven aussperren muss, wenn es zu Beleidigungen gegen Dietmar Hopp komme, weil das gehe ja gar nicht. Und ich glaube, die dritte Ebene in dem ganzen Konflikt ist jetzt was eher Aktuelleres. Das hat tatsächlich sehr viel mit dem DFB zu tun und dem Stichwort Kollektivstrafen. Der DFB hat vor 2 Jahren in mehreren Gesprächen mit vor allem den Ultraszenen aus ganz Deutschland, hat er irgendwann die Zusage gemacht, Kollektivstrafen nicht mehr anzuwenden. Und ich würde später dann auch gerne auch noch etwas ausführlicher darüber dann was sagen, warum Kollektivstrafen auch so problematisch sind. Aber jedenfalls, Kollektivstrafen wurden vor circa 2 Jahren zunächst mal ausgesetzt als Ergebnis von Gesprächen. Und dann kam es eben plötzlich dazu, dass der DFB, ohne das im Vorfeld großartig zu kommunizieren, ohne das mit den damaligen Gesprächspartnern vielleicht nochmal irgendwie abzusprechen oder die darauf hinzuweisen, dann die Kollektivstrafen plötzlich wieder aus dem Nähkästchen gezaubert hat und eben, wie du vorher eben gerade schon erwähnt hast, dann plötzlich gegen die Dortmunder Fans verhängt hat. Und das alles zusammengenommen, das hat eben dazu geführt, dass sich dieser Konflikt dann einfach immer weiter hochgeschaukelt hat und dass er dann letztendlich einfach eskaliert ist am vorvergangenen Wochenende.
Genau, und das, was du jetzt gerade eben alles erzählt hast, diese ganzen Sachen, du hattest ja auch die Berichterstattung angesprochen, als es dann im Sportstudio, in der Sportschau und überall, da wurden diese Sachen ja zu Beginn komplett unter den Tisch gefallen. Davon hast du ja nichts gehört. Warum das dann überhaupt passiert ist, ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, ist das Thema, was eben auch durch, jetzt direkt durch Hopp veranlasst war, mal dahingestellt, aber dieses Thema der Beschallung der Dortmunder Fans, die ja mit Störtönen beschallt worden sind in Hoffenheim, in dem Stadion, was mit Sicherheit auch gerade diese Abneigung Dortmund-Hoffenheim beziehungsweise Hopp auch noch etwas gesteigert hat, was man da gab es auch, glaube ich, eine Verhandlung oder irgendwas, aber das wurde dann ja alles unter den Tisch gefallen lassen, weil war ja nicht beweisbar und das hat der Hausmeister ja von sich aus gemacht. So war, glaube ich, damals die grobe Zusammenfassung von dem Ding.
Das Ganze ist tatsächlich eingebettet, auch wieder, also das war diese zweite Ebene, die ich vorher versucht habe zu beschreiben, dass Dietmar Hopp teilweise auch nicht besonders klug reagiert.
Genau.
Er geht immer sehr hart gegen Leute vor, die ihn beleidigen. Und das ist natürlich ein sehr strittiges Thema. Ich kann gut verstehen, dass jemand keine Lust hat, sich beleidigen zu lassen.
Absolut.
Aber ich finde, trotz alledem, und man kann jetzt über diese Beschimpfungen, also Hurensohn ist ja vor allem so der Begriff, auf den sich alles gerade zuspitzt und fokussiert. Und ich finde, da kann man mit ganz, ganz guten Argumenten ganz viel dagegen sagen. Ich persönlich finde Hurensohn eine absolut ablehnenswerte Bezeichnung. Ich benutze sie selber nicht. Wenn die jemand in meinem Umfeld benutzt, dann weise ich ihn darauf hin, dass ich es nicht gut finde, erkläre das auch, warum ich es nicht gut finde. Aber jetzt mal davon abgesehen, das hat sich hochgeschaukelt. Irgendwann war Dietmar Hopp quasi so der ausgemachte Hurensohn, ja, in den und wurde als solcher auch immer beleidigt und hat dann aber immer darauf reagiert. Das heißt also, er hat versucht, dann wirklich immer Strafanzeige zu erstatten, hat es auch und versucht mit teilweise richtig krassen Mitteln. Das eine, was du gerade eben beschrieben hast, diese Schallkanonen, also das war der Versuch zu verhindern, dass diese Gesänge, die Dietmar Hopp Hurensohn, überhaupt noch zu hören waren im Stadion, auf eine ganz krasse Art und Weise. Aber es geht noch viel weiter, weil die Strafverfolgung nämlich teilweise so ablief, dass tatsächlich Richtmikrofone auf die Fankurven gerichtet wurden, um eben rauszuhören, wer jetzt im Einzelnen tatsächlich diesen Begriff dann sagt. Und da will ich vielleicht jetzt doch nochmal ein bisschen mehr ausholen, wenn es okay ist.
Sehr gerne.
Beleidigung steht im Strafgesetzbuch als Straftatbestand. Beleidigung wird nur auf Antrag verfolgt. Das heißt, wenn der Betroffene sagt, das interessiert mich alles überhaupt nicht, dann gibt es kein Strafverfahren. Und das fand ich auch so ein kleiner Nebenaspekt jetzt in der ganzen Diskussion. Der Rechtsanwalt von Dietmar Hopp, der Herr Schickhardt, der hatte sich also so geäußert, das sei ja alles irgendwie ganz unfair, was man dem Herrn Hopp da jetzt gerade unterstelle, weil das ging ja alles auf die Polizei und die Staatsanwaltschaften zurück, die Strafverfolgung machen würden. Das ist schlicht und einfach Blödsinn. Wenn Dietmar Hopp keinen Strafantrag stellen würde, dann würde es diese Verfahren nicht geben. Punkt und Ende der Durchsage. Ich weiß es wiederum von Kollegen, dass es teilweise schon so abläuft, dass die Polizei dann wirklich zu ihm geht, ganz diensteifrig und sagt, hier bitte, wir haben jetzt die und die Leute ermittelt, Herr Haupt, wollen Sie nicht einen Strafantrag stellen? Und dann macht er das natürlich. Also da wird schon sehr stark auch was gewollt. Ne? Man will das, man will diese Strafverfahren haben, man will die Leute anzeigen, man will die verfolgen. Wie gesagt, das sei dem Herrn Haupt unbenommen. Aber das führt natürlich dazu, diese Vehemenz, mit der er oder das wenig entspannte, mit dem er damit umgeht, führt natürlich, wenn man auch nur ein bisschen Ahnung von den Fans sehen hat, genau zur Gegenreaktion. Das führt nämlich gerade nicht dazu, dass die Leute dann die Füße stillhalten und sagen, ups, da sollte man vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein, sondern das führt im Gegenteil eher dazu, dass die sagen, der kann uns jetzt mal und jetzt zeigen wir es dem mal und jetzt erst recht. Das ist so eine Dynamik, die ist ganz typisch, die kennt man, die weiß man und das führt halt oder hat jetzt auch mit dazu geführt, dass sich dieser Konflikt dann halt hochgeschaukelt hat. Und dann kommt noch was anderes dazu. Ich finde tatsächlich, so sehr ich diesen Begriff Hurensohn ablehne, wenn man im Stadion steht und wenn man vielleicht nicht unbedingt nur in der VIP-Lounge unterwegs ist, dann weiß man, dass der Umgangston im Stadion durchaus auch mal etwas rauer ist. Und da kann man sich im Detail sehr wohl drüber streiten. Aber ich persönlich muss sagen, ich will auch gar nicht, dass da alles so total clean abläuft. Ich habe das in meinem Job, in meinem Alltag habe ich das durchaus genug, dass man sich mit übertriebenen Höflichkeiten umgibt, dass man anders mit umgeht. Und ich finde es auch okay, dass eine Fankurve, dass ein Stadion auch durchaus ein Ventil darstellt, um Emotionen rauszulassen, um vielleicht auch mal ein Stück weit Aggressionen rauszulassen, um da einfach mal anders zu reagieren und zu agieren, als man das im Alltag tut. Ich persönlich finde es in Ordnung, da kann man sich sicherlich auch drüber unterhalten. Und deswegen bin ich ein Stück weit auch bereit, im Stadion andere Dinge zu tolerieren, als ich das vielleicht in meinem Alltag tue. Und ich bezeichne das immer als eine Sozialadäquanz. Es gehört halt ein Stück weit zum Fußball und zum Stadion mit dazu, dass es nicht immer nur gesittet abgeht, sondern dass es wild abgeht, dass es auch mal rauer abgeht, dass es auch mal ein bisschen chaotischer abgeht. Und deswegen finde ich in dem Kontext Fußball, finde ich in dem Kontext der ganzen Entwicklung, wie sich dieser Konflikt mit dem Herrn Hopp dann hochgeschaukelt hat, finde ich nicht zwingend, dass Hurensohn wirklich als individuelle Beleidigung gelesen werden muss oder ausschließlich als solche gelesen werden kann, sondern ich glaube, man muss da drin wirklich auch sehen, dass er Hopp einfach als Symbolfigur herhalten muss. Es geht gar nicht um die Person Dietmar Hopp, sondern es geht vor allem eben darum, ihn als Symbolfigur für die immer weitergehende Kommerzialisierung des Fußballs zu treffen. Und letztendlich meint man damit, wenn man die Gesänge von sich gibt, Dietmar Hopp Hurensohn, dann ist damit eben nicht Dietmar Hopp per se gemeint, sondern als Symbolfigur für die Käuflichkeit des Fußballs, als Symbolfigur für diese zunehmende Kommerzialisierung des Fußballs.
Was in dem Zusammenhang einfach auch noch interessant war, es war ja das Pokalspiel unter der Woche, Schalke gegen Bayern. Da wurde ja Manuel Neuer mit dem gleichen Begriff belegt. Ja. Und da gab es keine Unterbrechung, es ist nichts passiert. Und der Schalke-Pressesprecher hat dann so schön gesagt, ja, das ist ja was anderes gewesen. Ich fand die Beschreibung so schön, situativ und situationsbedingt gewesen. Das fand ich großartig. So nach dem Motto, man muss unterscheiden, wann Hurensohn gerufen wird. Also nach dem Motto, bei Manuel Neuer ist das anderes. Und vor allem war da auch noch die Aussage, na, der ist es ja gewohnt.
Genau.
Das fand ich großartig. Ja, okay, da fällt mir jetzt so als normaler Fußballfan dann die Unterscheidung schwierig, warum der 80-jährige Dietmar Hopp das nicht gewohnt sein sollte und der Manuel Neuer, der auf dem Feld steht, den ist ja noch viel mehr eigentlich in seiner wirklichen, er arbeitet ja gerade in dem Moment, den betrifft es ja, finde ich, viel stärker. Also hätte ich jetzt so gesagt. Und das fand ich dann sehr interessant, diese Beschreibung mit dem Situativ und Situationsbedingungen, und dass es ja was anderes sei. Und da, finde ich, hat man dann sehr gut gemerkt, woher da der Wind geweht ist, also im Sinn von diesem Schutz eben von Dietmar Hopp, und weil bei anderen ist es ja nicht so wild. Also das ist ja mit Sicherheit auch aus der Rechtssicht eher sehr, sehr interessant, so nach dem Motto, wie die DFL da, oder wie da reagiert wird, ja, beim einen ist es okay, beim anderen nicht. Da fehlt mir dann halt, was soll ich damit anfangen?
Ja, da kann ich dir nur recht geben. Und das macht ja genau die Absurdität des Ganzen tatsächlich auch deutlich. Ja? Und das macht vor allem deutlich, dass eine Beleidigung halt nicht immer eine Beleidigung ist, oder dass man eben keine allgemeingültigen Maßstäbe wirklich festlegen kann, wie was in welcher Situation zu werden ist. Eine Beleidigung ist immer kontextabhängig, muss zwingend kontextabhängig sein. Ne? Und ich finde, was man dabei auch nicht vergessen darf, wenn man sich die Reaktion des DFB anguckt, nämlich diesen 3-Punkte-Plan dann aus dem Hut zu zaubern, dazu vielleicht später auch noch mal ein bisschen mehr, dann muss man sich halt auch im Klaren drüber werden, dass dieser 3-Punkte-Plan, der sagt, dass zunächst mal dass die erste Stufe der Reaktion auf ein an sich, ich glaube, die Formulierung war, oder nee, ich hole vielleicht nochmal anders aus. Also der 3-Punkte-Plan, der wurde vor einigen Jahren entwickelt von der UEFA. Und so ganz grundsätzlich finde ich den eigentlich auch gar nicht falsch, weil der 3-Punkte-Plan oder die Idee hinter dem 3-Punkte-Plan ist, auf schwerwiegende rassistische und diskriminierende Vorfälle reagieren zu können von Seiten der Schiedsrichter. Und der 3-Punkte-Plan sieht vor, dass bei solchen Vorfällen als erste Stufe es zu einer Spielunterbrechung kommt und einer Stadiondurchsage. Die zweite Stufe ist, Die zweite Stufe ist, glaube ich, dass es zu einem...
Erste ist eigentlich durch die Durchsage.
Die zweite ist die...
Und eine Unterbrechung.
Eine Unterbrechung, und die dritte ist dann, die Spieler gehen vom Feld. So, jetzt
habe ich genau, das ist genau. Genau.
Ja. Und da geht es ursprünglich um schweren Rassismus und diskriminierende Vorfälle. So, das ist die Idee. Und da fallen auch, denke ich, homophobe Vorfälle und so weiter drunter. Und da fand ich halt ganz, ganz spannend mehrere Dinge. Punkt 1, dass dieser 3-Punkte-Plan noch kein einziges Mal, bis eben jetzt Dietmar Hopp um die Ecke kam, zum Tragen kam. Und ich glaube, wir wissen alle, dass es in den vergangenen Monaten durchaus rassistische Vorfälle gab, wo man sich durchaus hätte überlegen können, diesen 3-Punkte-Plan anzuwenden. Und dann plötzlich, ja, also da interessiert es keinen, und dann plötzlich kommt Dietmar Hopp und dann wird ein 3-Punkte-Plan, der eigentlich überhaupt nicht auf Dietmar Hopp passt, weil es geht hier definitiv nicht um eine rassistische Beleidigung und es geht auch nicht um eine diskriminierende Beleidigung. Das würde nämlich voraussetzen, oder Rassismus und Diskriminierung setzt immer ein Machtgefälle voraus, setzt immer eine strukturelle Situation voraus, in der es jemand gibt, der quasi unterlegen ist und einen, der mehr Macht hat. Also immer eine Machtsituation. Und das kann man also von Dietmar Hopp nun mit Sicherheit nicht sagen, dass er von Rassismus oder von Diskriminierung betroffen war. Also das mal zum einen. Und zum anderen fand ich es dann auch nochmal wieder spannend, zu sehen, dass wenn man jetzt sagt, okay, also man will ja gegen Rassismus und Antisemitismus und homophobe Geschichten vorgehen im Stadion, dann sollte man sich, glaube ich, auch ein bisschen vor Augen führen, dass diejenigen, die jetzt von dem 3-Punkte-Plan betroffen sind, dass das genau die Personen sind oder die genau die Gruppen sind, die in den vergangenen 20 Jahren dafür gesorgt haben, dass unsere Stadien relativ frei von Rassismus sind und relativ frei von Antisemitismus sind. Ich glaube, ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, aber ich kenne das aus Erzählungen. Ich glaube, in den 80er Jahren, da ging es in den Fankurven ganz anders zu. Und als die Ultras dann auf der Bildfläche erschienen sind, dann hat sich eben diese Entwicklung dann plötzlich ergeben, oder haben die das bewusst und aktiv auch vorangetrieben, dass Rassismus weitgehend aus den Fankurven verbannt ist, bis auf, denke ich, wenige Ausnahmen. Und ich glaube, das habt ihr alle mehrfach schon erlebt, wenn es jemand wagt, dann irgendwie diese typischen Affenlaute von sich zu geben oder das U-Bahn-Lied zu singen, der ist dermaßen, der ist so schnell aus dem Block rausgeprügelt oder rauskomplimentiert worden, so schnell kann man gar nicht hingucken. Und diese Leute werden jetzt plötzlich konfrontiert, dass der Drei-Punkte-Plan auf sie angewendet wird. Also da läuft dermaßen viel schräg und dermaßen viel falsch. Es war klar, dass es einfach auch nicht gut gehen kann.
Ja, unabhängig jetzt vom Drei-Punkte-Plan, gerade die Vermengung an dem Wochenende natürlich sehr schwierig, dass gerade den Gruppen, die jetzt an dem vorvergangenen Wochenende gerade diese Banner hochgehalten hatten gegen Dietmar Hopp, dass denen dann quasi so unterschwellig auch vorgeworfen wurde, sie würden ähnliche Dinge begehen, wie jetzt in Hanau passiert sind oder eben rassistische Äußerungen auch betreiben, weil sie einfach, wenn man sich ein bisschen mit speziell jetzt auch dieser Gruppe auskennt, die diese Banner da in Hoffenheim hochgehalten hat von Bayerns Seite, natürlich völlig abwegig ist, weil die politisch auf einer ganz anderen Seite stehen.
Ja.
Und das ist dann eben diese Vermengung an diesem Wochenende, die, wie du vorher gesagt hattest, die Differenzierung ist dann immer weiter fortgeschritten, auch medial. Aber gerade was an dem Wochenende dann da alles vermengt wurde, das war ja wirklich abenteuerlich.
Also das Schlimme ist halt, ich glaube, da ist ganz, ganz viel hängen geblieben in den Köpfen. Also ich habe das schon früher immer mal gemerkt, wenn ich irgendjemand mal aufs Stadion angesprochen hatte, die eben nicht so bewandert sind. Thema, ich war noch selten im Stadion oder nie im Stadion. Die dachten ja immer, das ist quasi ja Sodom und Gomorra, also da ist quasi, ich muss jedes Mal froh sein, wenn ich lebend aus diesem Ding rauskomme, weil das die Kurve brennt ja immer und die Ultras und alles schlimm. Und was ich jetzt auch eben mitbekommen habe, was einige sich anhören durften oder mitbekommen haben, quasi eben die Ultras, dieses, was Rummenigge, was die Sportschau und was da Fritz Keller, was die da abgelassen haben, hat halt dieses Differenzieren kam einfach danach, aber das lesen und hören viele einfach gar nicht mehr. Und da sind die Fanszenen wirklich stehen da teilweise wirklich unberechtigt, einfach sehr, sehr schlecht da. Und also da ist ziemlich viel angerichtet worden. Und lustigerweise wurden nämlich auch über die ganzen Transparente, über die ganzen Banner eine Woche später, die dann eben nicht mehr das Wort Hurensohn beinhaltet haben, sondern eben sehr nette Sprüche, du hast es vorhin eingangs gesagt, intelligente Sprüche, darüber wurde ja nicht mehr berichtet.
Ja, da wurde ja sogar explizit gesagt, man braucht nicht drüber zu berichten,
genau,
Wenn es keine Beleidigung ist. Und das Richtig. Ist ja, glaube ich, auch mit eins der Grundprobleme, also eins der größten Grundprobleme und auch einer der Gründe, warum man als Fanszene vielleicht auch einfach provozieren muss, weil es halt sonst einfach auch gerade in den Medien keinen interessiert. Ja, und dann wird, wenn es dann in den Medien aufgegriffen wird, also ich will jetzt gar nicht groß diese unsägliche Doppelpass-Folge an besagtem Spieltag groß erwähnen, aber wenn ich dann höre, dass die Ultras ja alle sozial vernachlässigte Menschen wären und was weiß ich alles, es ist von Seiten der Medien gerade eben letzten Spieltag war das ein Armutszeugnis. Muss man ganz ehrlich sagen. Und wie du gesagt hast, Martin, es war für mich furchtbar zu sehen, nicht nur auf Facebook, auch auf Twitter und auch im privaten Umfeld, wie viele Menschen das dann aber auch einfach so aufgegriffen haben und diese Art der Differenzierung gar nicht erst hören wollten. Das ist schon, da wird dann quasi die Ultras in einen Topf geschmissen mit Rassisten und mit, weiß ich auch nicht, wird pauschalisiert ohne Ende, während man den Ultras selber die Pauschalisierung vorwirft. Es ist einfach, es war echt schwierig. Also ich habe für ein paar Tage auch mal wirklich alle sozialen Medien ruhen lassen, weil ich gesagt habe, ich kann mir das tatsächlich nicht angucken, wie wenig Bereitschaft zum Dialog auch einfach herrscht. Nicht nur von den Medien, sondern auch von generell auch im privaten Umfeld. Ich komme ja ursprünglich aus dem Nachbardorf von Hoffenheim. Das heißt, in meinem privaten Umfeld kennen viele Menschen Dietmar Hopp. Die Bereitschaft zum Dialog ist, sobald das Wort Ultras fällt, irgendwie nicht mehr vorhanden, habe ich das Gefühl, bei ganz vielen Menschen leider.
Ich fand, das war ja zum Teil noch viel krasser. Also in einem Satz regen sich irgendwelche Leute über Beleidigungen gegen Dietmar Hopp auf und sagen aber dann einen Satz weiter, beschimpfen dann die Protagonisten als diese Idioten, diese, na, also mit den übelsten Schimpfworten, wo ich...
Ja, Dietmar Hopp ja auch selber, möchte ich kurz sagen.
Merkt ihr eigentlich noch was? Hört ihr euch eigentlich manchmal selber zu beim Reden? Blickt ihr eigentlich gerade, was da gerade passiert? Na, ihr werft jemand eine Beleidigung vor, indem ihr jemand beleidigt. Also das ist so, das war für mich dermaßen... Ich drücke es mal extrem vorsichtig aus, ja, wenn ich wirklich drei Schritte zurücktrete und versuche, das... sozusagen neutral anzugucken, dann war es zumindest mal faszinierend. Aber ich war fassungslos. Ja, ich war fassungslos, auf welche Art und Weise da tatsächlich agiert wurde. Und ich gebe dir völlig recht, es war halt schon auch traurig, dass dann wirklich am Wochenende danach, da war der große Aufreger vorbei. Ja, wenn man dann plötzlich kein Fadenkreuz mehr hat und plötzlich keinen Hurensohn mehr hat, sondern intelligente, teilweise ja auch sehr lange Spruchbänder. Das waren ja riesen ganze Marathons von Spruchbändern mit fünf hintereinander, die einen endlosen Satz ergeben haben, der sich sehr tiefgründig mit was auseinandergesetzt hat. Da war dann die Berichterstattung nicht mehr ganz so doll. Also es gab, erfreulicherweise gab es schon noch einige, die das aufgegriffen haben. Ne? Aber, und da fand ich, es gab einen Spruchband von der Schickeria, von, also Münchner Ultragruppe, das, ich fand es auf mehreren Ebenen die Sache sehr schön auf den Punkt gebracht haben. Die haben hatten ein Spruchband, da stand drauf, wen müssen wir beleidigen, damit ihr über die Situation an den europäischen Grenzen redet. Und das finde ich, das hat so auf den Punkt gebracht. Sarah, was du genau gesagt hast, ohne dieses Provokante, ohne das Überspitzen, ohne das komplett über die Stränge schlagen, findet man offensichtlich kein Gehör mehr. Und genau das ist halt passiert jetzt in den letzten Wochen. Ja, man hat überspitzt, man hat was übertrieben, man hat was, ja, vielleicht auch, man ist ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, ja, aber nur so hat es funktioniert, dass sich plötzlich alle drüber unterhalten haben, was ist eigentlich mit dieser Kommerzialisierung im Fußball, wofür steht eigentlich Dietmar Hopp genau und warum wird er so angegriffen? Da hat es dann plötzlich funktioniert und ich weiß nicht, wie viele Fankurven seit Jahrzehnten, naja, Jahrzehnte jetzt nicht gerade, aber seit Ewigkeiten versuchen, ihre Kritik an genau diesen Zuständen, Zerstückelung von Spieltagen, weiter, immer weitere Einschränkung von Fanmaterialien zugunsten des Kommerzes, immer höher treiben von Eintrittspreisen und so weiter und so weiter und so fort. Montagsspiele noch und nöcher. Zugunsten der Fernsehzuschauer. Die Kritik, die gibt's ja seit Jahren, ja, aber niemand hört zu und jetzt plötzlich kommt's auf die Tagesordnung und das finde ich irgendwie auch echt bitter.
Ja, oder das Absurde ist ja auch, Fans oder ich sag's jetzt mal, der normale Zuschauer, die Vereine, die schmücken sich ja mit den Kurven. Ja, was ich immer so abstrus finde, dann siehst du auf Twitter irgendwelche Leute, die total gegen die Ultras ablästern und die sind ja genau diese Vollidioten, alle nichts im Kopf. Dann guckst du in ihr Profilbild rein und dann ist irgendwie eine große Choreo von, was weiß ich, im letzten Heimspiel. Und du denkst so, genau, ihr habt es echt verstanden. Also das ist, was du jetzt auch angesprochen hast, dieses Beleidigen. Also einerseits, genau, also dass er im gleichen Satz jemanden beleidigen und über die sich die Beleidigung eines anderen sprechen, dann beleidigen sie, finden sie die Ultras scheiße, aber man schmückt sich dann doch gerne mit der bunten Kurve. Und genauso natürlich die Vereine. Bayern, wer auch immer das ist, ja, jetzt hatten sie ja ihr Jubiläumsspiel und da ist das ganze Stadion ist voll mit einer Choreo. Ja, die kam ja auch nicht von ungefähr, ne? Aber das sieht man dann halt wieder nicht, für was halt die Ultras auch stehen und was die dann halt auch tun.
Diese Scheinheiligkeit, die nervt mich auch wirklich unmäßig. Also, die finde ich dermaßen widerlich mittlerweile auch schon, tatsächlich dieses, ja, ihr sorgt ein bisschen hier für die Stimmung und ansonsten habt ihr die Fresse zu halten.
Genau.
Das ist genau das, was die wollen. Und so läuft's halt nicht. Ja, so läuft's halt nicht. Ja, wenn man diese Stimmung will und wenn man die bunten Fankurven will, dann kriegt man das halt nur zu dem Preis, dass man mit Personen zu tun hat, die halt einfach auch eigene Positionen vertreten, die renitent sind, die auch mal gegen, ja, gegen den Stachel löcken, die auch über die Stränge schlagen. Aber das ist halt nun mal dafür sind die auch da. Und ich finde das völlig in Ordnung. Ich will das ja, wie gesagt, ich will überhaupt nicht nur irgendwelche VIP-Lounge-Fans im Stadion haben. Dann kann man auch gleich daheim bleiben und vorm Fernseher sitzen.
Das Produkt ließe sich auch nicht mehr so gut verkaufen.
Muss man auf klare Weise sehen.
Also ich meine, in jedem Zusammenschnitt, den du irgendwo siehst, wo irgendein Spiel angeteasert wird, wo irgendwie quasi ein neues Abo von Sky, von The Zone, irgendwas angeworben wird, da siehst du immer irgendwann eine Fankurve. Wie sie jubeln, wie sie irgendwas feiern. Ja, das
ist ja auch
ein Teil des Fußballs.
Ja, ist ja auch eindrücklich, wie schnell das auch der DFL dann wieder bewusst wurde. Wenn du das vorvergangene Wochenende betrachtest, ich habe da so als Beispiel dann dieses Spiel zwischen Union und Wolfsburg, wo wegen dem ersten Spruchband, wo jetzt auch keine explizite Beleidigung enthalten war, direkt das Spiel dann unterbrochen wurde. Und dann die Woche danach, auch schon bei den Pokalspielen und jetzt auch am vergangenen Bundesliga-Wochenende, wurde ja dann auch dieser Drei-Stufen-Plan oder Drei-Punkte-Plan relativ schnell differenziert. Dann diese Geschichte mit Neuer, die ihr schon vorher angesprochen hattet. Also man ist sich da ja auch von Seiten der DFL relativ schnell bewusst geworden, dass diese Handhabe, die man da an diesem Wochenende dann angefangen hatte, dass man die theoretisch nicht durchsetzen kann, weil man damit, wie es gerade gesagt hatte, so das Produkt Bundesliga ein Stück weit gefährdet. Und das war doch relativ eindrücklich und macht natürlich aber auch bewusst diese ganzen Spruchbänder jetzt an diesem Spieltag und auch schon beim Pokal, die wurden tatsächlich ja überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ihr hattet es vorher schon gesagt und es macht nur nochmal im Rückblick deutlich, wenn du eine Diskussion anstoßen willst als Fankurve, als aktive Fanszene, dann musst du eine gewisse Grenze überschreiten, so blöd sich das dann vielleicht anhört, ohne da jetzt Beleidigung auch gegen Einzelpersonen gutheißen zu wollen. Darüber kann man sicher streiten, aber eine gewisse Grenze musst du überschreiten, um in die öffentliche Diskussion zu kommen, weil sonst ist dieses Bild, das die DFL sich sicher wünscht vom Fan, der eben konsumiert und im besten Fall auch noch für Stimmung sorgt, das ist dann eben so ein bisschen da und solange diese Grenze nicht überschritten wird, sorgt es für keine öffentliche Diskussion und dann natürlich damit verbunden auch nicht dafür, dass vielleicht mal gewisse Dinge hinterfragt werden, weil man sich dann doch im Nachhinein bewusst wird, dass eben gewisse Dinge vielleicht dann auch von Funktionärsseite oder von Vereinsseite, dass dann gewiss auch über die Grenzen geschlagen wurde mit gewissen Gegenmaßnahmen, die man da direkt anstoßen wollte, von denen man jetzt teilweise auch nichts mehr hört. Also Rummenigge hatte ja dann auch direkt angekündigt, quasi die aktive Fanszene in München sprengen zu wollen. Ich weiß nicht, wie weit man da schon fortgeschritten ist in München, aber die Choreografie zum Jubiläum hat man jetzt auch ganz gern von der Südkurve angenommen. Also es ist immer so ein Wechselspiel, weil natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit einfach besteht, sowohl von den Vereinen aus, als auch von der Liga her, weil du dieses Produkt Bundesliga natürlich durch dieses Alleinstellungsmerkmal, diese Fankurven, die Fahnen, die Doppelhalter, die Choreografien, das ist eben was es so in Europa nur noch ganz selten in der Form gibt. Und Martin, du hast richtig gesagt, wie gesagt, kein Zusammenschnitt bei Sky oder The Zone, wo auch immer das ist, kommt ohne eindrückliche Bilder aus den Kurven aus.
Ich meine, interessant ist jetzt wird ja die nächsten Wochen wird ziemlich sicher Ruhe sein bei dem Thema. Das ist einfach, du hast zwar gesagt, du willst nicht drüber sprechen, aber in dem Moment holt es uns jetzt halt doch ein, weil die Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Ergo wird es auch keine Proteste oder irgendwas geben. Ich meine, letztendlich, das verlagert sich nur. Das wird dann halt, sobald wieder Zuschauer im Stadion erlaubt sind, wird es dann vermutlich wieder weitergehen. Jetzt legt sich erstmal, da wird der Herr Hopp wahrscheinlich nicht ganz unglücklich drüber sein.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Da haben wir das Thema ist jetzt erstmal die nächsten Wochen so gesehen beruhigt, wird ein bisschen beruhigt werden. Es wird mit Sicherheit wiederkommen, bin ich mir sicher, sobald es mit Zuschauern im Stadion wieder weitergeht. Wann, wie gesagt, werden wir mal sehen.
Ja, ich finde es auch richtig, dass es weitergeht, ja, weil das Thema, das ist jetzt mal angerissen und ich finde, es muss dringend auf die Tagesordnung. Ich glaube, da sind wir uns alle darüber einig, dass da Entwicklungen im Fußball passieren, die man jetzt nicht wirklich will, ja, oder auf die, glaube ich, auch niemand so richtig Lust hat und die auch dringend kritisiert gehören und vielleicht auf den Prüfstand gehören. Aber ja, die Verhältnisse sind halt im Moment leider andere. Aber die Kritik, finde ich, die muss einfach weiterhin sein.
Ja, genau, und halt auch in Bezug eben, wir hatten vorhin der Name schon gefallen, Herr Schickert, der dann ja bei Sport im Dritten saß und diese wunderbare Aussage gemacht hat, wir müssten mal ein paar abgreifen und sozusagen einfach mal eine Nacht noch einbuchten. Das hat ja noch nicht geschadet.
Ich glaube, zwei Tage wollte er sogar, nicht nur eine Nacht.
Also wo ich bin ja nun mal wirklich, ich habe mit Jura und Recht, also mal wirklich gar nichts zu tun, aber wo mein gesunder Menschenverstand sagt, das kann nicht sein. Das widerspricht eigentlich irgendwie allem, was ich jemals gehört habe, wie man in diesem Land handeln sollte oder darf.
Ja, das Thema Hausdurchsuchung, was ja dann auch noch angesprochen wird, dass man dann eben mal bei gewissen handelnden Personen mal eben eine Hausdurchsuchung anordnen könnte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das rechtlich möglich wäre.
Wisst ihr, dass ich euch jetzt gerade total dankbar bin, dass ihr mir dieses Stichwort gebt. Ich hoffe ja schon die ganzen letzten Tage, dass ich endlich mal zu dem Thema was sagen kann. Weil in der Tat, was von Herrn Schickert da geäußert wurde, das ist dermaßen jenseits von Gut und Böse, dass ich, manchmal fällt einem ja dann sofort was ein, was wo man sagt, der spinnt und Gegenargument, aber das hat mich wirklich fassungslos zurückgelassen, weil ich das definitiv eines Juristen absolut unwürdig finde, was von ihm kam. Und zwar waren so mehrere Geschichten, die da kamen. Zum einen war er der Erste, der eben verkündet hat oder behauptet hat, dass der Haupt ja gar nichts für könne für die Strafverfahren gegen Fans wegen etwaiger Beleidigungen, sondern dass es die Polizei sei. Nein, als Jurist müsste er wissen, dass Beleidigung eben Antragsdelikt ist und eben nicht von der Polizei initiiert wird, sondern ein Antrag voraussetzt eines Betroffenen, Punkt 1. Punkt 2 war eben genau dieses, also die Sanktionen, die ihm da vorgeschwebt sind, Leute mal zwei Tage wegsperren oder das mit den Hausdurchsuchungen. Das widerspricht sämtlichen rechtsstaatlichen Bedingungen, Voraussetzungen, die es überhaupt nur gibt. Ich glaube, wenn ich jetzt anfange, im Detail drauf einzusteigen, dann sitzt man noch in zwei Stunden da. Also es ist absolut, also entweder ist der Mann absoluter Populist, ne, der in eine autoritäre, politisch fragwürdige Ecke gehört, oder er sagt es einfach nur, um zu provozieren, oder aber er weiß es nicht besser. Und ich weiß nicht, welche der drei Möglichkeiten ich schlimmer fände. Ne? Keine davon ist jedenfalls gut. Und dann gab es noch einen dritten Punkt, über den ich auch wiederum fassungslos war. Er hatte dann in dem Kontext die Fans von Rasenballsport Leipzig gelobt.
Oh Gott, ja.
Sag doch du was dazu, da muss ich es nicht sagen. Ich glaube, wir denken das Gleiche.
Also wirklich, er sagte ja irgendwie im Wortlaut, bei Leipzig, da muss sich die Mutter zu Hause wenigstens keine Gedanken machen, wenn der Vater mit dem Sohn ins Stadion geht, dass die auch heile wieder nach Hause kommen. Und ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Also ich habe die letzten Wochen mich ja viel auseinandergesetzt, auch mit dem Thema Sexismus im Fußball. Hat vielleicht der eine oder andere auf Twitter mitbekommen, will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Habe mich aber viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Das fängt ja da schon an. Die Frau steht zu Hause und wartet, während Mario Basler wahrscheinlich denkt, die Frau kommt mit, um Pyro reinzuschmuggeln. Aber nochmal ein anderes Thema. Ich war so fassungslos, wie man sowas mit einer Selbstverständlichkeit behaupten kann. Also ich habe wirklich dann einfach nur meiner Mama geschrieben und habe gesagt, Mama, hattest du jemals Angst, dass ich nicht heil aus dem Stadion zurückkomme? Und ich habe gesagt, was ist denn los mit dir? Wie kommst du auf sowas? Ja, es ist, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen kann, ohne dass das vielleicht zu ausfallend wird. Deswegen lasse ich es jetzt lieber. Ich habe mich echt aufgeregt, muss ich sagen.
Da geht's mir, da sind wir auf jeden Fall mindestens zu zweit, aber ich weiß zufälligerweise, dass wir da, glaube ich, nicht alleine dastehen. Also diese, wie du sagst, man weiß gar nicht, wo man da anfangen soll, auf welcher Ebene diese Aussage noch mieser war. Ne? Sie ist sexistisch, sie ist rückwärtsgewandt, sie verkennt sämtliche Realitäten. Es ist einfach nur
dämlich.
Dämlich.
Ja, ich sage es jetzt einfach mal für
freundlich formuliert, dämlich.
Ja. Ja.
Einigen wir uns darauf.
Spannend in dem Zusammenhang ist aber immer, wenn ich das so in Diskussionen erlebe, ich das oft mit Menschen, die mit Fußball jetzt nicht so viel am Hut haben und das eben relativ oberflächlich über die Medien konsumieren, solche Aussagen, ob das jetzt sein Auftritt bei Sport im Dritten war oder auch diese Aussage, die er da in dem Interview getätigt hat, das findet dann oft noch Anklang, gerade durch diese allgemeine Meinung, die dann oft herrscht über aktive Fanszenen, Ultras im Allgemeinen. Das finde ich dann immer relativ spannend oder auch immer relativ schwer, da überhaupt sinnvolle Argumente zu finden, auch in Diskussionen dann, also das verlagert sich dann sozusagen, dass man auf die Aussage von ihm selbst eigentlich keine passende Antwort findet und verlagert sich dann oft in Diskussionen, die man so im Privatleben oder mit Kollegen im beruflichen Umfeld hat, die diese Aussagen dann, ich will jetzt nicht sagen 1:1, aber die zumindest diesen Grundtenor bei sich irgendwo abspeichern und den dann immer wieder bei Diskussionen, wenn es gerade um die Themen Ultras geht, dann so ein bisschen wieder hervorholen und mit diesem Grundtenor auf einen zugehen, weil sie natürlich auch wissen, dass man selbst ins Stadion geht und dann immer mit dieser Vorwurfshaltung quasi, wo gehst du da überhaupt hin? Ist es nicht gefährlich? Und das finde ich dann immer relativ interessant, ist vielleicht das falsche Wort, mir fällt gerade kein besseres ein, aber das ist wirklich dann manchmal eindrücklich, wie sich diese Meinung doch so verankert bei manchen und so ein Bild entsteht, dass wirklich so die Kurve tatsächlich irgendwie ein gefährlicher Ort wäre oder das Stadion generell, wo man eigentlich mit Kindern am besten nicht hingeht. Und ja, ich weiß nicht, ob er damit auch so ein bisschen spielt in diese Richtung, solchen öffentlichen Aussagen, weil er weiß, dass es eben bei gewissen Gruppen, die er vielleicht auch hinter sich sehen möchte, dass das da eben auf Zustimmung stößt.
Guck dir nur an,
wie ein Medienprofi.
Genau. Ja. Und guck dir doch an, wie da auch das Studio reagiert hat auf solche Aussagen, ja. Da kommt ja dann eher schon Gegenfragen nicht vorhanden. Also jemand, der das dann mal kritisch hinterfragt in dem Moment. Weil vielleicht der Leiter nicht der Lennart Brinkhoff das Ding moderiert hat. Und das Studiopublikum, sei es beim Doppelpass oder bei Sport im Dritten, ist ja für sowas in der Regel, hast du immer das Gefühl, sehr empfänglich für solche Aussagen.
Ja, nicht nur das Studiopublikum, auch generell. Also wie Jens es gesagt hat, also nicht jeder, selbst wenn man ins Stadion geht, aber nicht jeder oder die meisten befassen sich ja nun nicht wirklich aktiv mit dem Thema aktive Fanszene. Und da werden dann leider viel zu oft auch einfach ungefiltert Meinungen und Vorurteile übernommen. Ja, und dann so kommen natürlich auch viele Aussagen an. Klar, und oft ist es dann auch letztlich so ein bisschen, was das bestätigt. Man hat so vielleicht irgendwie im Hinterkopf dieses Bild vom bösen, schwarzen, vermummten Ultra und sich irgendwie alle nicht benehmen können und sich nach dem Spiel auf dem Parkplatz zu Massenschlägereien treffen. Ich weiß ja auch nicht, aber das hatte ich so das Gefühl, oder ich fand es auch schockierend in den letzten Wochen, wie viel verbreiteter dieses Bild ist, als ich dachte, und wie wenig auch differenziert wird, ist sehr, sehr, sehr schade.
Ist euch aber nicht auch so jetzt in den letzten Tagen, dass viele in eurem Umfeld diese Spruchbänder und diese Hurensohn- und das Fadenkreuz-Geschichten total schrecklich fanden? Und wenn man sich dann die Mühe gemacht hat, mit denen ins Gespräch zu kommen und einfach die Hintergründe zu erläutern, dass dann, also mir ging es wirklich durch die Bank so, dass mich dann alle angeguckt haben und gesagt haben, ach so, okay, jetzt verstehe ich das und jetzt sehe ich das irgendwie auch anders. Also da war schon, zumindest was jetzt dieses konkrete Thema angeht, da war schon in meinem Umfeld zumindest auch viel Bereitschaft da, das dann irgendwann auch nochmal anders zu sehen.
Also ich muss sagen, bei mir war es relativ zweigeteilt und bei manchen Personen war ich relativ überrascht, als man dann so nach dem Wochenende, Montag oder Dienstag, ins Gespräch gekommen ist zu dem Thema, habe ich von vielen Personen, wo ich dachte, jetzt geht gleich die große Aufregung und Empörung los, habe ich dann bei vielen Personen, wo ich das überhaupt nicht dachte, die hatten das relativ relativiert, aber dann sofort im Hintergrund, gut, Fußballstadion, Also da auch was da, die Spieler untereinander und die Trainer werden immer beleidigt und das ist ja eh dort sozusagen üblich, worüber regt man sich da eigentlich auf? Und dann gab es in meinem Umfeld so diese andere Gruppe, wo ich dann auch irgendwann so ein bisschen kapituliert habe, weil da wirklich auch keine Einsicht, zumindest habe ich es nicht geschafft, vielleicht hätten es andere geschafft, aber ich bin dann da nicht durchgedrungen, um da eine gewisse Einsicht zu erkennen oder bei denen hervorzurufen, um das Ganze gewisse Relation zu setzen.
Ja, also ich muss sagen, bei mir, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich da nichts Falsches sage, aber es ist so ein bisschen zweigeteilt in mein Stuttgarter Umfeld. Da war das ähnlich, dass Dialogbereitschaft auch da war und ich auch gefragt wurde. Anders, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Nachbardorf von Hoffenheim und in der Region ist Dietmar Hopp also wenn ich jetzt ein Heiliger sage, dann ist das natürlich etwas überspitzt dargestellt, aber letztlich kommt es einem oft so vor. Und Kritik an ihm wird da schon immer sehr undifferenziert gesehen. Das war schon die letzten Jahre immer so, dass immer, wenn dieses Thema aufkam und ich versucht habe, mit manchen Leuten oder mit vielen Leuten aus der Region da drüber zu sprechen, dass da schon gar keine Dialogbereitschaft da war. Deswegen muss ich ehrlich zugeben, habe ich es bis dato jetzt auch in Bezug auf die ganzen Spruchbänder auch noch gar nicht versucht. Ist vielleicht auch der falsche Ansatz, aber ja.
Wenn mir gerade einfällt, ich habe, glaube ich, ein bisschen das alles so optimistisch dargestellt. Ich hatte jetzt im Laufe der Woche, ich hatte so ein paar Interviews gegeben, eines für die Badische Zeitung, das ist so das Provinzblatt hier aus Freiburg, und das gleiche Interview wurde dann nochmal in der Tageszeitung veröffentlicht. Ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass in der Badischen Zeitung das nur online kam und nicht in der Printausgabe, aber es war tatsächlich so, die Kommentarspalte darunter, ich habe dann irgendwann beschlossen, ich lese die nicht mehr, weil das war heftig. Also da gab es richtig üble persönliche Angriffe dann gegen mich. Ich habe tatsächlich selber sogar Mails bekommen, also von Leuten, die mich überhaupt nicht kennen, die offensichtlich dieses Interview gelesen hatten und dann meinten, sie können mich über meine Büro-E-Mail-Adresse dann regelrecht auch beleidigen. Also es war schon bemerkenswert, sage ich jetzt einfach mal. Also von dem her war das mit dem, man muss den Leuten das nur erklären und dann verstehen die es vielleicht doch auch ein bisschen zu euphemistisch gerade formuliert von mir.
Ja, es wäre schön, wenn es so wäre, aber leider fehlt da oft irgendwie die Bereitschaft zu. Habe ich das Gefühl. Genau, aber wie gesagt, meine Bereitschaft ich komme da
ist auch. Einfach auch nicht da, das zu verstehen.
Ja, genau. Also,
weil man einfach, generell ist dieses Thema Fußball wahrscheinlich weit weg. Das sind dann eben nur die Besten, so nach dem Motto, ja, ich habe ja mit Fußball nichts am Hut, aber.
Ja, genau.
Und dann ist es, okay, dann brauchen wir ja an der Stelle eigentlich auch nicht weitermachen und über Fankurven und Ultras und so weiter sprechen, weil wenn du eh eigentlich mit Fußball nichts am Hut hast, dann lass es doch bitte, weil das ist schon ein Thema, wir hatten es vorhin schon, das ist auf eine gewisse Weise, also es ist alles gewachsen, ja, und ich bin Kind der 80er, ich habe in den 80ern angefangen ins Stadion, bin ich ins Stadion gegangen, du hattest es vorhin gesagt, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wenn man das Sieg gerufen hat, da gab es noch sehr viele Heilrufe hinten dran, ja, also Beleidigen von also Affenlaute etc., das war in den 80er, End 80er eher einfach noch gang und gäbe und nichts Ungewöhnliches und da hat niemand was gesagt, eben wenn da noch jemand Heil hinten dran gerufen hat, da ist niemand dagegen aufgestanden und das ist wirklich eine große Arbeit von den Ultras gewesen, das eben zu ändern, dass die Kurven, dass es das da sehr, sehr weniger, also sehr, sehr deutlicher, geringere Anzahl gibt und sowas sieht man dann natürlich alles nicht, also das sind die Ultras dann immer nur die Bösen. Und ich sehe es halt auch so, dieses Thema Stadion ist halt, ich habe Stadion so kennengelernt, es ist laut, es ist nicht höflich, es ist nicht nett. So habe ich Stadion kennengelernt und mich hat es nie gestört. Und ändert sich mit Sicherheit halt, hat sich das Publikum im Stadion hat sich geändert. Also wenn ich überlege, wie viele Kinder früher im Stadion waren deutlich weniger. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den 80ern irgendwie vierjährige, fünfjährige Kinder im Stadion gesehen habe. So. War für mich, könnte ich mich echt nicht dran erinnern. Jetzt hast du natürlich dann andere, jetzt kommen Familienväter oder Familien generell ins Stadion und die wollen halt vielleicht nicht, dass sowas gerufen wird, was vor ein paar Jahren einfach keinen gestört hat, weil die meisten Leute, die waren mindestens 12, 13, 14, die ins Stadion gegangen sind. Ich glaube, das ist halt auch ein Unterschied. Und daher vielleicht eher der Wunsch, dass so Begriffe wie Hurensohn etc. nicht mehr auftreten.
Aber das ist dann, wie gesagt, auch wieder so ein bisschen scheinheilig, wenn dann eben Personen oder Menschen gerade jetzt diese Banner gegen Dietmar Hopp dann wirklich aufs Schärfste verurteilen, dann aber gleichzeitig, wie dich jetzt persönlich dann beleidigen, aufgrund von Aussagen in einem Interview oder wie es eine Kollegin von mir so schön gesagt hatte, die Leute, die sich da jetzt wirklich empören bis zum geht nicht mehr, das sind dann genau die, die spätestens in ein, zwei Wochen wieder vor dem Fernseher sitzen oder im Stadion und der Schiedsrichter und die eigenen Spieler und die gegnerischen Spieler bis aufs oder aufs Übelste beleidigen. Das ist dann halt meiner Meinung nach einfach scheinheilig, da gewissen Gruppen Beleidigung vorzuwerfen, aber selber ist man kein Stück besser. Also dann weiß ich nicht, wie man dann sich da als moralische Instanz aufspielen kann, was ja dann auch einige Funktionäre sehr eifrig getan haben, die auch eine Vergangenheit haben, wo man sich jetzt fragen muss, kann ich das jetzt wirklich nachvollziehen, dass die sich da jetzt als die moralische Instanz des Landes hinstellen? Und das Gleiche ist bei dem, sag ich mal, einfachen Stadionbesucher, der die Ultras verurteilt und Beleidigungen gegen Dietmar Hopp, die in der Form, da kann man sich, wie gesagt, drüber streiten, ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, muss man auch nicht gutheißen. Aber wenn dann genau die Personen auf der Tribüne sitzen und 5 Minuten später, nachdem sie sich über dieses Banner gegen Einzelpersonen oder gegen gewisse Gruppen oder den Verband empört haben, dann nicht davor zurückschrecken, der Schiedsrichter oder Linienrichter und der Torwart zu beleidigen, die das natürlich nicht hören werden, auch nicht mitbekommen. Aber es ist ja trotzdem im Prinzip dann auch nicht viel anderes.
Ich glaube, ja, das kann man vielleicht sogar noch mehr zuspitzen. Wenn man und jetzt wieder ein Zitat, die hässliche Fratze des Fußballs in den Fankurven sieht, in denen solche Banner hochgehalten werden, dann muss man sich nicht mehr über die hässliche Fratze des Fußballs unterhalten, die durch Korruption irgendwelche Weltmeisterschaften in irgendwelche diktatorisch regierten Länder verschiebt. Man muss sich dann nicht mehr über die ganzen Vorgänge um Verschiebung von Spielen, um Menschenrechtsverletzungen, schwerste Menschenrechtsverletzungen in Katar unterhalten und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist teilweise auch wirklich ein bisschen durchschaubar. Und ich bin tatsächlich auch sehr, sehr froh drum, dass es Gott sei Dank nicht mehr so einfach möglich ist mit diesen, ich sag mal, und ich benutze jetzt mal bewusst diesen Begriff, dass diese alten, weißen Männer des Fußballs, der Fußballfunktionäre, dass die so ohne weiteres einfach mit ihrem blöden Spiel noch weiterhin durchkommen.
Ja, auf jeden Fall. Um da jetzt vielleicht den Bogen nochmal zu dir und auch zu deinem Beruf zu schlagen, das war tatsächlich was mich persönlich interessiert hat oder was ich dich fragen wollte. Wir hatten es eben dazu letztlich, meint jetzt jeder, egal wie viel er sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat oder nicht, sich äußern zu müssen. Und wir hatten es auch schon angesprochen, da kamen die absurdesten Forderungen, beispielsweise ja Mario Basler mit dem Thema strengere Einlasskontrollen und Frauen zwischen die Beine fassen aufgrund von Pyrotechnik und kollektives Stadionverbot für gewisse Fanszenen. Das ist tatsächlich, also vielleicht eine blöde Frage, aber tatsächlich, wie realistisch sind denn solche Forderungen? Also klar, dass jetzt sowas wie Hausdurchsuchungen eher unrealistisch sind, soweit geht mein rechtliches Verständnis auch noch, aber Thema auch Kollektivstrafen, du hattest es vorhin schon mal kurz angesprochen, ist es im Bereich des Realistischen, dass man jetzt wirklich bei ganzen Fanszenen oder ganzen Gruppierungen mit einem kollektiven Stadionverbot rechnen müssten, wenn es jetzt in dem Ausmaße weitergeht? Ist sowas überhaupt möglich?
Ja, da muss man vielleicht zwei Punkte unterscheiden. Also zum einen das staatliche Vorgehen, das strafrechtliche Vorgehen gegen Fans, die sich entsprechend verhalten, und zum anderen das Vorgehen des Verbands. Also, und das sind zwei Ebenen, die man auf gar keinen Fall vermischen sollte, obwohl sie natürlich irgendwie auch zusammengehören. Also klar ist, wenn jemand was Beleidigendes sagt und die betroffene Person einen Strafantrag stellt, dann ist es grundsätzlich einfach mal eine Straftat. So. Und eine Straftat kann auf gerichtlichem Wege verfolgt werden. Dazu muss man vielleicht einfach auch nochmal wissen, dass es da auch in der Justiz durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Wenn ein Nachbar irgendein beleidigendes Wort zum anderen Nachbarn sagt, dann wird es in der Regel nicht wirklich verfolgt, sondern eingestellt wegen Geringfügigkeit oder aber auf den sogenannten Privatklageweg verwiesen, weil die der Staat sagt, das interessiert uns nicht, das hat kein öffentliches Interesse, ne, was ihr da miteinander treibt. So, also Beleidigungen werden schon mal per se nicht, in der Regel nicht besonders hochgehangen. Ausnahmen gibt es bei besonderen Personengruppierungen. Wenn Polizeibeamte beleidigt werden, dann führt das in der Regel eigentlich immer zu einer Verurteilung. Allerdings auch meistens so auf einem sehr niedrigen Niveau. Das sind in der Regel Geldstrafen im deutlich unteren Bereich. So, also das ist so die strafrechtliche Vorgehensweise. Ich würde es auch für weniger realistisch halten, dass es wegen Beleidigungsvorwürfen Hausdurchsuchungen gibt, wobei ich glaube jetzt auch nicht, dass da, da bin ich jetzt einfach mal rechtsstaatsgläubig genug, um zu meinen, dass kein Richter einen entsprechenden Hausdurchsuchungsbeschluss unterschreiben würde. Auf der anderen Seite stehen die Verbandsstrafen. Und die Verbandsstrafen, das ist nochmal was ganz anderes. Das hat mit staatlicher Strafmacht, Strafverfolgungsmacht überhaupt nichts zu tun, sondern der DFB und die ihm angeschlossenen Fußballvereine gibt sich sozusagen ein eigenes Recht, gibt sich eine eigene Gerichtsbarkeit und gibt sich eigene Gesetze. Und in dieser eigenen Gerichtsbarkeit, da ist eben sowas geregelt, wie dass die Möglichkeit bestehen muss oder bestehen soll, dass bei bestimmten Vergehen, Fehlverhalten von Vereinen, ja, das sind immer Fehlverhalten von Vereinen, dass da bestimmte Strafen möglich sein müssen, unter anderem halt auch Kollektivstrafen. Und da muss man einfach auch wieder dabei bedenken, eine Kollektivstrafe wird ja nicht vom Verband gegen die Fans direkt verhängt, sondern die spielt sich immer im Verhältnis Verband gegenüber dem Verein ab. Ich will da jetzt vielleicht ein kleines Beispiel bringen, was wir zuletzt in Reutlingen hatten, auch ganz aktuell. Da wurde offensichtlich Pyrotechnik gezündet von Gästefans. Dann war der Württembergische Fußballverband der Auffassung, dass der SSV Reutlingen die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen nicht genug eingehalten hatte, also sich nicht genug gekümmert hatte. Und dann wurde dem SSV Reutlingen als Strafe auferlegt ein Geisterspiel, also sprich, dass keine Zuschauer ins Stadion kommen dürfen. Und insofern waren die Fans, die dann nicht ins Stadion dürfen, natürlich die Leidtragenden, aber die waren nur mittelbar betroffen, weil der Verband nicht direkt gegen die Fans die Strafe ausspricht, sondern eben gegen den Verein. Und das macht die Sache so furchtbar kompliziert, weil sich der Fan jetzt erstmal eigentlich nicht selber direkt wehren kann gegen diese Maßnahme, sondern eigentlich der Verein sich wehren müsste gegen diese Maßnahme. Und wenn der Verein das nicht tut oder wenn der Verein im Rahmen der internen Verbandsgerichtsbarkeit halt nicht zum Erfolg kommt, dann sind die Fans davon betroffen. Und wie hoch jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, dass es künftig wieder zu mehr Kollektivstrafen kommen wird, ich kann es schwer einschätzen. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass die Verbände jetzt gerade doch wieder mal sehen, dass sie da vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern sollten. Aber ob sie es wirklich tun, ich weiß es einfach nicht.
Haben die vielleicht aber auch nicht damit gerechnet, dass die Fangruppen sich eigentlich so solidarisieren, ja. Herrgott. Genau, also es kam vielleicht auch etwas überraschend, also dass angefangen jetzt eben von den Münchnern, von der Schickeria und dass dann eigentlich alle letztendlich drauf eingestiegen sind, war, glaube ich, vielleicht auch für die so nicht abzuschätzen.
Möglicherweise ja, und ich glaube, was noch weniger abzuschätzen war, dass die Presse plötzlich nicht mehr einseitig nur pro Funktionäre, pro Verbände berichtet hat, sondern dass die Presse plötzlich dabei war, das alles mal auch zu hinterfragen und die Gegenseite anzuhören. Und das war, glaube ich, schon vielleicht nicht eine völlig neue Dimension, aber das war vielleicht nicht unbedingt zu erwarten.
Vielleicht kann man an der Stelle noch mal kurz, wen das ganze Thema noch mal genauer interessiert, Kollektivstrafen und alles auch in Richtung Stadt- und Stadionverbote, noch mal kurz auf unsere Kollegen von der Nachspielzeit hinweisen, mit denen du, Angela, ja auch Mitte letzten Jahres eine Folge aufgenommen hast. Das wollten wir eigentlich am Anfang machen. Eine sehr, sehr interessante Folge kam im Juli letzten Jahres. Wen das Thema genauer interessiert, kann da gerne mal bei der Nachspielzeit reinhören.
Ich glaube, das ist die Folge 18 der Nachspielzeit
und ja, genau,
sehr auch
genau.
Im Internet zu finden.
Ich werde es in den Shownotes verlinken. Ist, glaube ich, am einfachsten. Dann braucht ihr nur draufklicken.
Genau.
Wobei ich davon ausgehe, dass die meisten es wirklich auch schon natürlich gehört haben, weil das damals auch wirklich eine schöne Folge war. Und ich finde es klasse, dass du dir heute Abend auch die Zeit genommen hast, jetzt über die aktuellen Themen nochmal mit uns zu sprechen. Das ist echt...
Vielen Dank. Ich habe mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt.
Also ich fand es absolut spannend. Sehr viele neue Aspekte, interessante Sachen dabei. Ist noch irgendwas, was du loswerden müsstest oder möchtest? Weil du vorhin gesagt hast, gut, da war noch ein Schlagwort, da war noch ein Stichwort, wo du einsteigen konntest.
Ich glaube, ja, ich würde vielleicht gerne nochmal zum Thema Kollektivstrafen doch nochmal einen Satz loswerden, weil jetzt alles so selbstverständlich gerade immer tun, dass es Kollektivstrafen gibt und dass die auch möglich sein müssen. Und die gibt es, ja, die sind auch in der in den Verbandsregeln sind die entsprechend vorgesehen. Aber ich würde doch gerne nochmal dazu einfach oder das doch nochmal deutlich in Frage stellen, weil ich persönlich der Auffassung bin, dass das System der Kollektivstrafen überhaupt nichts verloren hat in unserem Rechtsstaat und auch nichts verloren hat innerhalb einer Verbandsebene. Ich kann durchaus verstehen, warum die Verbände zu diesen Maßnahmen greifen, aber ich kann es deswegen nicht gutheißen. Man muss sich einfach mal vorstellen, was wir gerade schon besprochen haben, dass eine Kollektivstrafe immer bedeutet, dass jemand, der eigentlich nichts unschuldig ist, dass der für andere mitbüßen muss, also für das Fehlverhalten von anderen mit dranhängen muss. Und dieses Prinzip, ich benutze jetzt ungern das Wort sippenhaft, aber ich tue es jetzt doch in dem Zusammenhang, weil es vielleicht noch mal ein bisschen was deutlicher macht. Dieses Prinzip hat in einem modernen Rechtsstaat meines Erachtens nach nichts verloren. Dieses Prinzip gehört abgeschafft oder da sollte man schon gar nicht drüber nachdenken, weil ich wirklich eine große Verfechterin der These bin, dass derjenige, der was Unrechtes tut, der soll dafür gerade stehen. Und jetzt wird natürlich der Verband kommen und sagen, ja, wir bestrafen ja nur den Verein, aber das ist einfach Augenwischerei. Es stimmt nicht, sondern wenn man eine Kollektivstrafe ausspricht, dann trifft die natürlich im Verhältnis Verband-Verein erstmal den Verein, aber tatsächlich betroffen sind davon dann die Fans. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Und eben dieses Prinzip, jemand für was büßen zu lassen, was er gar nicht getan hat, ich finde, das geht nicht, das ist völlig indiskutabel zum einen und zum anderen, finde ich auch, sollte man diese ganze Systematik der Verbandsgerichtsbarkeit auch durchaus nochmal hinterfragen, dass da irgendwelche Gerichte, die nicht staatlich legitimiert sind, dankeschön, dass die so weitreichende Sanktionen aussprechen können und verhängen können, finde ich durchaus nicht unproblematisch. Ich finde, da müsste tatsächlich deutlich mehr an staatlicher Kontrolle her, die sich damit befasst. Aber das ist tatsächlich auch nochmal ein ganz weites Feld und ein ganz, ganz weites Thema. Aber grundsätzlich finde ich, Kollektivstrafen sollten nicht einfach als quasi verbandsgegeben, in dem Fall nicht gottgegeben, sondern verbandsgegeben hingenommen werden, sondern Kollektivstrafen wurden zu Recht aus meiner Sicht vor 2 Jahren ausgesetzt und es sollte auch so bleiben.
Das ist doch, finde ich jetzt, sehr schönes Schlusswort, würde ich mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, da werden ja alle Kurven entsprechend zunicken und sagen, absolut. Also es entspricht, wie gesagt, ich komme überhaupt nicht aus der juristischen Welt, aber es widerspricht auch meinem Gefühl von Gerechtigkeit, dass es sowas gibt. Du hattest gerade auch dieses wunderbare Spiel mit Reutlingen angesprochen, ja, wo es ja sogar, so gesagt, die gegnerischen Fans waren.
Ja, das war absurd.
Genau, also da ist ja wirklich, du bestrafst die Heimfans für etwas, was sie wirklich überhaupt nicht irgendwie im Griff haben. Also das ist wirklich total abgefahren. Da gab es ja auch, ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist, es gab eine PayPal- und Spendenkampagne, wo auch ein paar Euro zusammengekommen sind für diejenigen. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist.
Ich glaube, die ist nicht mehr aktiv, sonst würde ich an dieser Stelle wahnsinnig gerne Werbung für machen.
Genau, richtig. Aber
ich glaube, die lief nur bis gestern Abend oder sowas. Aber und das finde ich jetzt vielleicht auch nochmal, um ein persönliches Wort am Schluss nochmal zu sagen. Das ist das, was mir jetzt tatsächlich auch wieder so furchtbar viel Auftrieb gegeben hat rund um die Ereignisse des Wochenendes. Die unfassbare Solidarität der Fankurven. Zum einen, was das kleine Beispiel Reutlingen angeht, da kamen im Ergebnis dann bundesweit Spenden zusammen. Da haben sich alle aus dem Verein und auch drüber raus, auch von den Stuttgartern, die ja mit den Reutlingern befreundet sind, ganz viele Leute solidarisiert, haben da tolle Aktionen auf die Beine gestellt, die dafür gesorgt haben letztendlich, dass mehr Geld reinkam, als an einem normalen Heimspieltag reingekommen wäre. Und auch, was dann auf bundesweiter Ebene diese unglaublichen, kreativen, witzigen, tollen Aktionen anging, Land auf, Land ab, durch sämtliche Fankurven, um sich eben gegen das Verhalten der Verbände in der Causa Hopp zu wehren. Das fand ich einfach auch großartig. Ne? Diese Kreativität und die Solidarisierung, die da stattgefunden hat, das ist das, was ich am Fußball großartig finde und warum ich, seit 10 Jahren, wo ich da mehr oder weniger zufällig gelandet bin, einfach ja nicht mehr missen möchte.
Plus dazu, was auch total oft unter den Tisch fällt, ist, das Ultras-Kommando verkauft die Kalender und spendet die Einnahmen. Es war jetzt, glaube ich, was Atlanta Bergamo, die die Einnahmen den Krankenhäusern gespendet haben, 40.000 Euro.
Genau, die Fanszene von Bergamo hat.
Warte, genau. Also sowas geht dann, das finde ich auch sehr oft leider medial dann etwas unter. Und auch sowas darf man gerne mal hervorheben, dass gerade in die Ultraszene oder dass da einige Gruppierungen auch immer wirklich tolle, auch soziale, karitative Sachen auf die Beine stellen. Genau. Dann, wie gesagt, von meiner Seite oder unserer Seite aus nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir bis jetzt spät abends, es ist mittlerweile halb elf, Zeit genommen hast, mit uns über die Thematik zu sprechen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Dankeschön. Auch gleich als Anlass nehmen, die Sendung hiermit generell zu beenden. Vielen Dank fürs Reinhören. Auch danke Sarah, dass du mit dabei warst. Danke Jens, dass du mit dabei warst. Und dann bin ich gespannt, in welchen Umständen wir uns das nächste Mal hören. Das heißt, ob wir nochmal über Spiele sprechen, was da die nächsten Wochen auf uns zukommen wird. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.